Na gut, legen wir los, oder?
Auf jeden Fall.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Radio Tux Talk, Ausgabe 121, 121, auch eine schöne Zahl.
Wunderbar.
Heute mit, ich würde ja fast schon mal sagen, Stammcrew hier.
Ach, so alt bin ich nur auch wieder nicht.
Ja, egal. Mit Sven.
Hallo.
Und Felix.
Hi.
Und mit mir, ich bin Ingo. Oder die Stimme aus dem Off oder so ähnlich. Und ja, wir hoffen mal, wir machen heute nicht zu lang, aber trotzdem gehobenen Content darf ich auch nicht sagen. Inhalt. Es ist schon schwierig. Aber das kam letzte Woche gut an, dass wir nur noch in Deutsch reden. Wir haben es ein bisschen übertrieben, aber
das wird heute noch viel, viel schlimmer.
Naja, viel schlimmer nicht, aber
wir versuchen
zumindest dabei zu bleiben,
versuch mein
gewisse Worte einfach in Deutsch auszusprechen, dass ihr
euch. Ja, das ist auch eine nette Übung, dann lernen wir wieder Deutsch.
Ja,
außerdem kann man sich über die deutsche Sprache lustig machen gleichzeitig.
Ja, aber guck mal, das Deutsch ist ja die Sprache, in der Goethe und Schiller und so geschrieben haben.
Genau.
Ja,
und?
Also, das ist
also muss es gut sein.
Solange da Chuck Norris drin nicht gesprochen hat, ist es eigentlich egal.
Okay.
Wer weiß, Goethe war Chuck Norris seiner Zeit.
Nee. Ja, bestimmt, er war viel besser noch.
Auf jeden Fall.
Außerdem so oft, wie der verlobt war und nie verheiratet, also der war schon echt da draufgegangen.
Profi.
Profi, genau. So ein Casanova. Fangen wir mit Suchmaschinen an.
Fangen wir.
Ja, Google with Bing.
Und so. Ja,
Flighty.
Also Google hat da vor ein paar Monaten mal so ein paar interessante Unregelmäßigkeiten, möchte ich es mal nennen, entdeckt. Und zwar haben die so mal so ein paar Dashboards über ihre Suche laufen lassen und die haben unter anderem auch so generierte Suchanfragen gestellt mit irgendwie Wörtern, die keinen Sinn ergeben. Zu denen es natürlich auch keine Suche gibt. Und dann hat Google ja diese Funktion, dass sie Worte, die falsch geschrieben sind, korrigieren und einem dann darunter die Suchanfragen stellen. Und da ist gerade bei einem Wort, jetzt muss ich mal schnell nachschlagen, welches das war. Und zwar war das Torsography, was es nicht gibt, was irgendwie falsch geschrieben ist. Und da ist ihnen aufgefallen, dass auf einmal bei Bing für das falsch geschriebene Wort die richtigen Antworten kommen, und zwar die gleichen wie bei Google.
Haben die geklaut?
Das war die Vermutung. Das haben die dann irgendwie so weiterverfolgt und haben dann mal angefangen, ein Experiment zu starten, welches für bestimmte, also das waren glaube ich so um die 100 generierte Suchanfragen, für die es keine Ergebnisse gibt, weil es einfach nur eine zufällige Aneinanderreihung von Buchstaben war. Für diese Suchanfragen haben die dann Webseiten, die es tatsächlich gibt, ausgeliefert, die allerdings mit der eigentlichen Suchanfrage überhaupt nichts zu tun hatten.
Okay.
Und dann haben sie das mal gemacht.
Mhm.
Zum einen interessant, weil sie bisher immer behauptet haben, das können sie gar nicht. Also so Suchanfragen manipulieren können sie nicht, haben sie bisher immer behauptet.
Ja, do not evil.
Ja, können sie also doch. Zum Zweiten ist interessant, weil da so ein paar Monate später auf einmal dieselben Ergebnisse auch bei Bing aufgetaucht sind.
Naja, ich meine, auch Google ist ja nur eine Seite im Internet, die kann man ja auch upcrawlen, oder?
Ja, ein Schelm, wer da bloß ist,
Crawlen, suchen, scheiße.
Ja, schon verkackt.
Schon verkackt, ständig in der Liste.
Jetzt schon.
Ja, aber ihr wisst doch alles, was im Web, wie im Web
zusammenlaufen.
Ja,
nee.
Komm,
Ausleser.
Auslesen.
Ein Internet-Ausleser.
Man kann es auch übertreiben.
Ja,
genau.
Ich weiß.
Also,
aber ich meine, Crawler ist mittlerweile ein eigenständiger Begriff.
Ja, ich glaube auch.
Der funktioniert das, ja. Genau, und Google bezichtigt jetzt Microsoft, dass sie ihre Suchergebnisse stehlen. Und Microsoft hat dann natürlich gleich geantwortet und gesagt, nee, machen wir nicht, tun wir nicht, würden wir nie dran denken. Die Reaktion von Google kam dann auf dem Google-Blog, wo sie dann halt im Endeffekt mal erklärt haben, was sie dann da eigentlich tun. Und den Link kann man sich mal durchlesen, ist durchaus interessant, wie die da vorgegangen sind, und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht.
Das heißt also, es ist harter Wettbewerb da, und Microsoft hat sich vielleicht mal gedacht, naja, dann, wenn wir es nicht selber entwickeln, dann nehmen wir doch die Technologie von einem Konkurrenten oder benutzen die einfach. Also,
programmieren es nicht nach, also sondern. Also, dieser Artikel ist halt auch daher amüsant, weil hier Google sich so als den großen Helden darstellt, so von wegen, ja, wir glauben stark an Innovation und sind stolz auf unsere Suchtechnologie und wir haben hier 1000 von Personenstunden in die Algorithmen investiert und Microsoft klaut das und so.
Die sind voll worries.
Ja, also kann man sich mal durchlesen. Ich möchte mich dazu jetzt eigentlich nicht irgendwie äußern, ob das jetzt so war oder ob das nicht war. Kann jeder für sich selber denken und ich bin mal gespannt, ob das jetzt irgendwie in einem Gerichtsverfahren endet oder ob die sich irgendwie einigen oder ob Microsoft mal zugibt, dass sie was gedreht haben.
Ja, also bei Bing sollten sie das machen wie bei DuckDuckGo. So, ja, wir haben nichts gefunden, guckt doch bei Google.
Ja, genau. Genau. Interessant oder lustig in dem Zusammenhang fand ich noch eine Seite, dass da jetzt auf einmal also innerhalb von einem Tag oder so, nachdem dieser Artikel online gegangen ist, gab es da jetzt schon irgendwie eine Seite, die ein bisschen schelmisch das Ganze imitiert. Und zwar heißt das Create a Search Engine.appspot.com. Und wenn man da drauf geht, dann hat man halt so ein Suchfeld, kann da irgendwas eintippen. Und was dann gemacht wird, ist, es wird eine Google-Suche aufgerufen, die wird eingeblendet und dann so langsam nach oben weggefadet und dann mit Bing-Optik dekoriert.
Ach, so schön.
Finde ich gut. Ja, werden wir auch verlinken.
AppSpot ist ja die App-Engine von Google, oder?
Ja, genau, das ist einfach eine Seite auf der App-Engine.
Könnten wir dann auch nochmal, wir müssen auch nochmal, glaube ich, eine richtige Sendung über Cloud und sowas bringen.
Klar.
Und, also
über die Wolke.
Gewitter, über die, ja.
Ein Mediengewitter über Cloud Computing.
Über die Wolke.
Finde ich gut.
Ja, aber da könnte man über die Probleme, die jetzt auch bei, also da kann man ja auch ganze Papers, Artikel, der wissenschaftliche Artikel.
Ja, ganz viele wissenschaftliche Artikel.
Ausarbeitung.
Ja, Artikel. Wissenschaftliche Ausarbeitung, ich glaube,
das ist. Gleich Paper.
Ja.
Gut, haben wir das auch geklärt, kannst du auch gleich in die Übersetzung eintippen.
Ja, ich bin dabei. Ja. Ich druck's nächstes Mal aus für uns.
Das ganz schön. Irgendwann wird es echt lang. Ja, ich glaube, da müssten wir mal auch eine Sendung zu machen, weil da gibt es schöne Blog-Einträge und was es für Probleme gibt, wenn jetzt alle nur noch auf Google App Engine setzen würden und so, da kann man ja auch philosophische Diskussionen dann wieder führen und Abhängigkeiten und ja gut, das jetzt nur mal als Einwurf, erinnert uns mal dran, da müssen wir eine Sendung zu machen. Dann hatten wir ja auch in der ersten Binärgewitter-Sendung über Hadoop so ein bisschen, oder? Haben wir darüber,
wir haben es mal angesprochen. Also wir haben zumindest MapReduce erklärt.
Genau.
Und Hadoop ist im Endeffekt dieses Framework von Yahoo ursprünglich, glaube ich, was dieses MapReduce als Open-Source-Projekt implementiert.
Ja, quellenoffen,
ja,
dass jeder sich das anschauen kann.
Und die haben bisher, soweit ich das gelesen habe, ihre eigene Hadoop-Distribution gepflegt.
Aber es war schon immer ein Apache-Projekt?
Genau, das war schon immer, also seit sie es freigegeben haben, war es ein Apache-Projekt.
Ja.
Allerdings hatten die eine eigene Distribution, die irgendwie noch ein bisschen ein paar Sachen anders gemacht hat. Und die haben sie jetzt aufgegeben und haben dann gesagt, okay, wir entwickeln jetzt einfach an der Apache-Version mit.
Die haben einfach so viele Leute rausgeschmissen, dass sie nicht mehr selber genug Energie haben, sowas zu entwickeln.
Ja, nein, die Sache mit
Yahoo ich mein,
ist auch so interessant.
Ja, ich meine, abseits davon, dass jetzt das quasi als böse Zunge einfach nur mal reingeschmissen, ist es natürlich sinnvoll, wenn es schon ein Apache-Projekt gibt, das natürlich auch gemeinschaftlich zu entwickeln und nicht da,
klar,
jeder macht da noch seine eigene Distribution. Aber Yahoo ist, fällt auseinander.
Mhm.
Also hat man so den Anschein.
Ich glaube, also, das ist so.
Haben die noch was anderes außer Flickr? Ja, oder ist das.
Nee, die Flickr, konzentrieren sich jetzt auf ihr Kerngeschäft. Und
Flickr
ist halt,
und.
Was ist ihr Kerngeschäft?
Ja, nix.
Ja, genau.
Und das
weil Suchen ist es nicht mehr. Da arbeiten sie ja eh schon mit Bing zusammen. Ich glaube,
ja, genau. Yahoo Mail haben sie noch.
Und sie haben noch Yahoo Finance.
Mhm. Ja, das wird
alles
abgebaut.
Finance?
Wird alles
ist das
abgebaut
sowas wie Google Trends? Oder?
Nee, Finanzdaten, Aktien.
Ach so, okay.
Trendanalysen von Aktien und historische Daten von Aktien und sowas, das ist, da gibt es mehr.
Ja, das verkaufen sie auch noch.
Interessant war es ja, dass eins ihrer, möchte ich jetzt mal sagen, erfolgreichsten Produkte, nämlich Delicious, das haben sie vor ein paar Jahren gekauft, ich weiß gar nicht mehr, war das 2007 oder so? Auf jeden Fall hatten sie das auch mal aufgekauft und suchen da jetzt momentan ja auch für einen Käufer, der das denen abkauft. Mhm. Obwohl das eigentlich ja ein Projekt ist, aber was tatsächlich gut läuft.
Naja, das ist zumachen, oder? Das ist halt das Problem, wenn man...
Die wollten es doch erst zumachen,
wenn man,
war das was anderes? Nee, sie suchen für einen Käufer. Von zumachen war da, soweit ich weiß, nicht die Rede.
Ja, aber das kam am Anfang so rüber, dass sie es zumachen wollen, aber genau, in Wirklichkeit wollen sie es eigentlich nur verkaufen und damit Geld machen.
Gut, aber dann gab es auch noch andere Leute, die da dann aufgesprungen sind und gesagt haben, hier, ihr könnt bei uns importieren eure Delicious Sachen.
Genau.
Aber ja, ich weiß nicht, ich habe dieses Konzept von Social Bookmarking auch noch nicht so richtig verstanden. Ich benutze
das total exzessiv.
Okay. Das heißt aber nicht, dass es gut ist. Sorry.
Ja, da bist du der Einzige.
Also für mich ist es gut, weil wenn ich jetzt irgendwie im Internet stöber und irgendwie Links finde, jetzt gerade so die letzten paar Monate zu meiner Thesis, dann verpasse ich den Tag Thesis und wenn ich irgendwie mal dann bei diesem Gebiet bin und die Links wieder brauche als Quellenangabe oder sonst irgendwas, dann kann ich die einfach nach den Schlagwörtern und Thesis durchsuchen und hab mein Zeug wieder. Das ist total praktisch.
Na gut. Ich hab das noch nie benutzt und irgendwie Links sind auch irgendwie outdated. Ich suche mittlerweile schon nur noch. Wenn die Suchmaschinen dann mal auch richtig so gut sind, dass man auch komplexe Anfragen daran stellen kann.
Also bei mir ist tatsächlich so, dass ich Artikel, die ich entweder noch lesen will oder Artikel, die ich zu einem gewissen Thema schnell wiederfinden will, dass ich die in diese Social Bookmarks abspeichere.
Okay.
Und ich hab tatsächlich auch in meinem Browser, außer die Sachen, die jetzt direkt hier zum einmal anklicken da sein sollen, habe ich keine Bookmarks mehr. Also bei mir ist das alles online.
Bei mir sind die Sachen, die ich habe, in offenen Tabs. Das sind so die letzten 3 Monate und was älter ist als 3 Monate, wird auch nicht gebraucht. Das fällt dann wieder hinten runter.
Ich habe tatsächlich meine Lesezeichen, wie ich schon gesagt habe, bei Google, Chromium, dieses
auch in der
Synchronisations-Dingsy. Mhm. Und es funktioniert viel zu gut, das ist voll schrecklich. Es funktioniert immer noch sogar.
Ja, ich meine,
also interessant
wird es dann halt, wenn man bei Delicious noch Leute drin hat, die ebenfalls interessante Links finden, wie zum Beispiel der Marc, der hier ab und zu auch mal in der Sendung ist. Und dann kann man sich da gegenseitig folgen und kann dann gucken, was die für interessante Links angeklickt haben und kann die dann halt auch wegspeichern, wenn es einen interessiert. Also gerade aus dem Aspekt her finde ich das ganz okay.
Ich finde es halt schön, wenn ich es direkt in der Lesezeichenleiste habe, weil das ist das Einzige, was ich benutze. Viel weiter gucke ich nicht im Netz eigentlich. Also ich will nicht erst noch auf eine Seite gehen und da dann nochmal schauen, sondern wenn, dann benutze ich es nur so.
Also ich weiß nicht, wie das mittlerweile bei Chrome ist, aber bei Firefox gab es da tatsächlich auch Erweiterungen, mit denen man die lokal integrieren konnte.
Ja, so importieren mäßig.
Ja, auch so mit automatischem Synchronisieren und so weiter.
Okay. Ja, kann bestimmt. Also.
Apropos Firefox, Chromeless.
Chromeless, ja, das hatten wir vor einer Weile schon mal angesprochen, dieser Baukasten für Browser, würde ich es jetzt mal nennen. Also im Endeffekt ist ein roher Browser ohne jegliches User-Interface, bei dem man alles in Web-Technologie dazu bauen kann. Also in HTML, CSS und JavaScript. Und ein anderes Projekt, was wir vor einem Jahr oder so mal angesprochen hatten, war Mozilla Prism. Und die werden jetzt eins, beziehungsweise Chromeless soll das Prism ersetzen. Also Prism war dieses... wie beschreibt man das am besten? Das war ein Browser, der dediziert bestimmte Anwendungen öffnen kann. Also man hat dann praktisch so ein Icon auf dem Desktop, das sagt jetzt hier irgendwie Simbra zum Beispiel. Also Simbra ist so ein
Groupware.
Ja genau, das ist so eine Groupware-Lösung. Und die haben das tatsächlich genutzt und man hatte dann im Endeffekt... Felix versucht jetzt gerade.
Groupware ist ein Eigenname.
Ja. Also
gewisse Sachen übersetzen wir
niemals.
Nicht.
Genau.
Das ist
Prism. Genau. Simbra hat das als Desktop-Standalone-Applikation dann im Endeffekt zusammen mit Prism vertrieben und da hatte man halt einen Simbra-Icon auf dem Desktop und das hat dann halt nichts anderes gemacht als das
ist die Web-Oberfläche.
Genau, als Prism zu starten, indem dann
Firefox quasi. Einen eigenen Firefox.
Genau, einen eigenen Firefox, in dem dann praktisch
den man nicht so angesehen hat, als wäre es ein Firefox.
Genau,
sondern,
genau. Und da drin lief dann halt im Endeffekt die eigentliche Applikation.
Ja. Gab es nicht auch mal ein
ich glaube, kann das nicht auch Chrome oder sowas?
Es gibt auch noch Alternativen dazu, die auf WebKit basieren. Da muss man sich mal ein bisschen umschauen.
Gab es da nicht noch so einen anderen Laubfresser, der auch sowas gemacht hat, aber noch minimaler? Das heißt, man hat sozusagen sich das Teil komplett von Hand auf hochgebaut mit ganz vielen Sachen, die man dazu gesteckt hat. Wie hieß denn das Teil?
Was zum teuflischen Laubfresser.
Jetzt versuchst du, irgendwelche englischen Sachen zu übersetzen. Wir haben keine Ahnung, was du willst. Hilfe! Holt mich hier raus!
Laubfresser, finde ich gut.
Was ist denn ein Laubfresser?
Ah.
Ich finde es nicht.
Das ist ein Browser.
Ein Browser?
Ja. Yeah.
Browser ist ein Laubfresser.
Ja, richtig.
Wieso das denn?
Keine Ahnung, steht bei dick.cc, deswegen muss es stimmen.
Nee, also.
Doch.
To browse ist doch. Hat doch nichts damit zu tun. Oh Gott, Leute, könnten wir Browser tatsächlich mit Browser bezeichnen? Sonst wird das hier echt gar nichts mehr.
Jetzt habt ihr nicht so.
Ja, doch.
Nee, also bei leo.org steht tatsächlich auch Browser als deutscher Begriff.
Deshalb. Ja, genau. Ah. Bitte. Also nicht so kompliziert mal. Ich weiß, aber nee, das Einzige, was wir hatten. Ach nee,
oder war denn dieses eine Teil, das so auch super minimal war? Ja, noch minimaler als alles. Ja,
das war Chromeless.
Nein.
Nee.
Müll, das
hatten wir in einer der vorletzten Sendungen. Gerade der Chat weiß es vielleicht? Nee, weiß auch nicht. Das war so ein komischer Name. Firefox.
Usable.
Ja, Usable, genau. Ja,
aber Usable ist ja tatsächlich schon ein Browser, der als Browser benutzt werden will. Auch wenn man da alles Mögliche dazu skripten muss, aber da geht es jetzt tatsächlich darum, Desktop-ähnliche Applikationen mit Webtechnologie zum Laufen zu bringen.
Ja. Mhm. Was ja mit HTML5 und so richtig
ja,
Sinn macht.
Ja, auch. Ich meine, das hatten wir in der letzten Folge schon, da geht es ja jetzt momentan heiß her. Und die ganzen Applikationen, die jetzt irgendwie so aufpoppen, die werden ja immer Desktop-ähnlicher. Und da macht es dann natürlich auch Sinn, irgendwann halt ja, so Web-Applikationen mehr oder weniger als Desktop-ähnliche Applikationen zu benutzen.
Hm. Okay, also Prism fällt weg, dafür haben wir jetzt Chromeless.
Genau.
Zumindest genau. Aus Mozilla-Sicht.
Genau.
Dann, ich habe es überhaupt gar nicht mitgekriegt, aber irgendwie ist da einer dieser beliebten Plattformen, auf dem ganz viele Open-Source-Projekte liegen,
ja.
Genannt SourceForge oder...
Ja,
SourceForge, genau. Die sind irgendwie angegriffen worden und
also
hatten böse Lücken und sind irgendwie dann offline gegangen.
Mhm. Jein. Also ja, dieses
okay, ich hab's auch nicht mitgekriegt, deswegen. Also irgendwie war ich.
Also
ich
das eine hat mit dem anderen,
genau,
glaube ich, relativ
es gibt zwei
wenig
Sachen.
Zu tun.
Ach so, okay.
Es gibt zwei Sachen, die beide
doof sind.
Das SourceForge zumindest. Fangst du mal an?
Genau, also das erste waren die Angriffe auf SourceForge. Die hatten da schwere Sicherheitslücken in ihrer kompletten Infrastruktur, weil das halt so ist, ich erläutere das mal ganz kurz, du hast die Möglichkeit, bei SourceForge dein Projekt, sozusagen eine Webseite bereitzustellen für andere Benutzer, die sich das anschauen wollen, was du für ein Projekt hast.
Genau, du kannst zum Beispiel audacity.sourceforge.com
und diese ganzen Projekte sind alle auf dieser SourceForge Servern gelaufen und alle auch auf der gleichen, also wenn du sozusagen den, wie soll ich sagen, du hast den Zugriff über ein Web Dings bekommen, weil die da Scheiße gebaut haben in ihrer Applikation und bist so den Schritt weitergekommen auf die Infrastruktur. Und auf der Infrastruktur wurden dann alle anderen Projekte auch noch bereitgestellt. Und man hatte sozusagen die Möglichkeit, sobald man auf der Infrastruktur ist, hat man halt die Möglichkeit, alle anderen Projekte auch noch sozusagen anzugreifen.
Okay. Und über was war das jetzt möglich? Die haben einfach...
Die haben Apache...
ein Apache gehabt und der war nicht richtig gepatcht oder...
Nee,
oder?
Also du hast, ich weiß gar nicht, kann man PHP... In seinen Projekten, in seinen Webprojekten sozusagen verwenden auf SourceForge.
Wahrscheinlich. Also man kann dort PHP-Projekte hosten, wenn du das meinst.
Ja, genau. Ja. Und sobald du da halt das Scheiße baust, sobald du da irgendwie einen Fehler drin hast, irgendwelche Programmierfehler, kommst du damit auf die Infrastruktur.
Ach so, Moment, du meinst, ob man da bei denen das hosten kann.
Ja, ja, ja.
Das glaube ich nicht.
Nee. Egal, okay, also, aber die ja. hatten...
Jedenfalls ist man halt über diesen Einstiegspunkt...
Also hier sind schon Sachen mit einem Fragezeichen drin. Wenn ich jetzt hier mal auf, ich bin ja auf audacity.sourceforge.net, wenn ich hier unten anklicke, zeigt er mir Fragezeichen Language Englisch. Also
okay, dann könnte es sein, dass man doch da PHP hosten kann.
Oder also ist halt nur, also ich bin ziemlich sicher, dass das sowas in die Richtung ging und so, weil wenn du einmal einen Fehler gemacht hast, irgendein Projekt, hast du halt die Möglichkeit, alle anderen Projekte zu kompromittieren.
Klar, Chat sagt klar auch, man kann PHP da.
Und das wurde tatsächlich schon mal vor knapp 3 Monaten gemacht. Es gab einen Angriff auf SourceForge, speziell das Projekt Ettercup wurde da angegriffen, was auf SourceForge bereitgestellt wurde. Da gibt es einen coolen Link, eine Textdatei, die man sich durchschauen kann, wo genau das mal angesprochen wurde. Das war ein Hack auf Ettercup und auf ExploitDB und auf noch ein paar andere. Und die haben genau das beschrieben. Die haben gesagt, ja, wenn hier, wir haben hier das Projekt auf SourceForge gehostet und weil es halt auf SourceForge ist, muss man noch nicht mal das Projekt selber angreifen, sondern kann halt irgendein anderes nehmen.
Okay.
Das ist auch, das ist halt genau der Punkt gewesen, den es schon seit wohl längerer Zeit gibt, aber nie so wirklich ausgenutzt wurde.
Ja, ziemlich interessant finde ich das ja tatsächlich, dass da dann im Endeffekt nicht nur eingebrochen wurde und die Infrastruktur manipuliert wurde, sondern dass im Endeffekt dann halt wiederum der Source-Code von gewissen Projekten so manipuliert wurde, um da wiederum Sicherheitslücken mit reinzubringen.
Na gut, ja, das ist klar, ja meistens das Ziel von
das solchen. Das ist Ziel, wenn du solche...
Ja, klar.
Und da du ja SourceForge normalerweise vertraust oder dem Projekt vertraust, also wenn ich jetzt von der Projektseite von irgendeinem Open-Source-Projekt was runterlade, habe ich ja Vertrauen dazu, dass das Ding irgendwie gut ist und die installieren mir das. Und dann habe ich halt, das ist halt die Kacke am Dampfen.
Ja, dann hat man halt ein Problem, stimmt.
Und die Frage ist halt auch, selbst wenn ich es jetzt nicht direkt von der Projektseite lade, sondern aus meinem Repository, dann bin ich natürlich nochmal ein bisschen sicherer, weil das nicht die ganz aktuellsten Sachen sind und weil vielleicht nochmal jemand drüber geguckt hat, vielleicht aber auch nicht, je nachdem. Zumindest dauert es ein bisschen länger, bis es in einem Repository ist, aber ja, naja.
Genau. Wenn sowas nicht auffällt, ist das natürlich fatal.
Ja.
Weil, ja, normalerweise ist es ja so, also es gucken sich nicht viele Leute ihren Source Code an, den sie gerade runtergeladen haben.
Niemand. Also der normale Anwender guckt sich nicht den Source Code an.
Außer man will was dran machen.
Ja, genau. Entweder bist du Entwickler oder willst halt, denkst, boah, das ist ein cooles Projekt und ich könnte das irgendwie in meinem Projekt verwenden oder will es halt irgendwie verbessern oder ja, so, genau. Aber der normale Anwender, also ich jetzt als Anwender, lade mir das Ding halt runter, installiere es halt und...
Deswegen lädst du auch meistens nur Binaries und deswegen macht das, finde ich, für mich auch bei Gentoo nicht so arg viel Sinn, dass du immer den Source Code runterlädst. Aber hey, das ist noch ein anderer Punkt. Den Hack gab's, also den Angriff gab's schon mal vor einer Zeit, ist aber nicht so hochgekocht, weil das tatsächlich bloß ein Projekt gewesen ist, das sie einfach own wollten mit ihrem Hack. Und genau, jetzt hat es halt einer tatsächlich benutzt und hat da böse Sachen gemacht, was halt super uncool ist.
Welches Projekt hat er angegriffen?
Weiß nicht. Also die aktuellen Hacks sind ja auf einige Kisten oder auf einige Projekte. Und das,
unter anderem OFTPD.
Und das erste Projekt, was so angegriffen wurde, wo es rausgekommen ist, war Ettercup. Das ist so Man-in-the-Middle Angriffe.
Ein Security-Analyse-Tool.
Ja, sowas in der Art. Also es ist nett, um einfach mal ein bisschen rumzuspielen. Natürlich muss man Administrator von dem Netzwerk sein oder nachfragen oder sowas. Ist ja klar.
Ja, also ist illegal. Auf gut Deutsch ist es illegal, wenn man es irgendwie in fremden Netzwerk macht.
Nö. Wenn du die Erlaubnis hast, ist es gar kein Problem.
Ja, aber
also
normalerweise
unter der Voraussetzung, dass es nicht explizit erlaubt wurde.
Ja.
Ist es erstmal verboten. Ist ein böses Hacker-Tool, was unter dem Hacker...
Hack-Tool, genau.
Ja, genau.
Ja.
Und genau das Projekt haben sie geowned, weil sie einfach zeigen wollten, wie cool sie sind.
Übernommen.
Die Gruppe hieß Ninja irgendwas.
So, die bösen Ninjas.
Ninja.
Wo hatten sie denn Christmas die Piraten, Ninjas um die Ninjas zu beseitigen?
genau, und die haben das Projekt geowned und ein paar andere Projekte.
Übernommen.
Geowned. Sie haben es nicht übernommen, weil sie würden das niemals weiterführen wollen. Das ist fertig. Das kann bestimmt schon E-Mails schicken.
Kurzfristig übernommen.
Bestimmt.
Und warum haben sie jetzt die Server abgeschaltet? Aber ich wollte noch kurz sagen, gibt auch einen kompletten Artikel dazu auf den SourceForge-Seiten, wie das alles beschrieben ist, was sie da so gemacht haben. Okay, und warum haben sie jetzt die Server abgeschaltet?
Genau darum. Also ich hatte da irgendwas anderes im Hinterkopf, habe den Artikel gerade nochmal überflogen und da geht es tatsächlich genau darum, dass halt die CVS-Server, auf denen die Sourcen lagen.
CVS.
Ja, das habe ich mir dann auch gedacht.
Warte, da muss ich tatsächlich mal.
Okay. Genau. Das ist echt alt. Achso, CVS, das ist schon so volle Kanne letztes Jahr 1000.
So alt wie das Internet, bestimmt.
Bestimmt.
Steht bestimmt schon unter Public Domain.
Mindestens. So alt.
Genau, und die Server haben sie alle runtergefahren und sie haben alle Passwörter resettet.
Genau.
Und okay. Ich habe jetzt aufgehört, ich kann nicht mehr Deutsch reden, das funktioniert einfach nicht.
Resettet.
Mein Kopf
zurückgesetzt.
Mein Kopf geht einfach kaputt. Okay. Das funktioniert nicht.
Gut. Aber zurückgesetzt können wir uns merken.
Nee.
Ja. Okay.
Geht nicht. Wir erinnern dich ab und zu mal,
also,
wenn es zu doll wird.
Genau, die haben jetzt halt im Endeffekt die Kisten mal komplett vom Netz genommen und werden die wahrscheinlich jetzt komplett neu aufsetzen, um da irgendwelche Rückstände von bösem Code zu vermeiden.
Ich habe gehört, die haben schon Git.
Haben sie schon, ja.
Das heißt, die sind da eigentlich sicher, halbwegs.
Eigentlich.
Halbwegs sicher, weil mit Git ist ja so, du hast ja alles gehasht und so.
Ja.
Und da würde es dir dann ja auch total auffallen, wenn du da irgendwas kaputt gemacht hast, theoretisch.
Ja.
Ja, also hätten sie gleich Git genommen und nicht dieses CVS-Kram.
Ja gut, ich meine, du müsstest ja alle Projekte erstmal umstellen.
Die haben mal mit CVS angefangen.
Und haben wir wahrscheinlich auch ganz längere Zeit SVN gehabt.
Ja.
Und du migrierst jetzt nicht mal alle, ich weiß nicht wie viele, 10.000, 100.000 Projekte,
mehrere hunderttausend. Früher war ja tatsächlich alles auf
SourceForge. Genau. Eigentlich war früher genau alles. Da gab es keinen Google-Code und da gab es kein GitHub.
So ein anderes, wie hieß denn das? Es gab FreshMeet.
Ja, FreshMeet.
FreshMeet
gibt es doch immer noch.
Und dann gibt es hier vom Focus, also vom Fraunhofer in Berlin, gibt es noch so eine Seite, keine Ahnung, wie die.
Ja, die machen auch sowas, aber ist nicht so interessant.
Nee, da sind auch nicht so viele Projekte.
Okay. Ja, SourceForge und FreshMeet sind eigentlich so die alt.
Ja. Genau, ja.
Aber die stellen jetzt irgendwie um. Und ihre Architektur haben sie da jetzt auch mal wieder irgendwie ein bisschen angepasst?
Ich weiß es nicht. Vielleicht laufen wir jetzt alle in irgendwelchen virtuellen Change-Root.
Ich glaube, Berlioz hieß das genau, dieses von
Focus. Genau,
von
Berlioz gab es auch noch.
Ja, das ist das vom Focus.
Ach, genau, das Ding. Ja, das kann ich auch. Ja, genau, vielleicht schaffen sie es ja jetzt mal, die Apache-Server zu change-routen oder sowas.
Ja, irgendwie abzutrennen auf jeden Fall voneinander. Und wenn man ganz sicher haben will, dann zieht man alles in eine eigene VM.
Genau, dann hat dann jedes Projekt eine eigene Virtual Machine.
Genau, auf jeden Fall.
Best Plan.
Also,
dann wärst du auf jeden Fall sicher.
Ja, also, ja, du kannst aber auch...
Eskaliert nicht.
Nein. Du kannst ja auch so, wie heißt diese andere Dings?
Jails?
Linux. Ja, Jails gibt's auch und dieses Userland Linux-Kram.
SE Linux und sowas, oder?
Nee, Userland heißt das, glaube ich. Also, wo du...
Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Das heißt, glaube ich, so.
Ich weiß leider nicht, was du meinst.
Also, es gibt da jedenfalls einiges an Möglichkeiten und den heißen Scheiß kann man da alles gerade benutzen. Und von daher, ja, müssen die wahrscheinlich endlich mal anfangen, das Zeug sicher zu machen. Das
UML hieß es, User Mode Linux.
User Mode, genau, User Mode Linux.
Okay, was macht das?
Das macht User Mode Linux.
Ja, das ist im Endeffekt
sowas. Das ist irgendwas mit Sicherheit.
Das ist im Endeffekt sowas ähnliches wie V-Server oder BSD-Jails.
Genau,
oder sowas.
Und das ist halt lightweight. Leichtgewichtig. Ich versuch's, aber ich
find's schwer. Selbst Leute, die sich ja stark mit Security beschäftigen und da so Firmen ringsrum bauen, haben manchmal Probleme, dass irgendwelche Leute bei ihnen einbrechen.
Mhm. Das war ja in dem Fall
oder
Mitarbeiter.
Mitarbeiter, okay. Jedenfalls waren
ja,
sie.
Ja, aber der Kaspersky Antivirenscanner ist Open Source. mehr oder weniger unfreiwillig.
Okay.
Hat sich rausgestellt, da hat ein ehemaliger Mitarbeiter, als der noch bei denen war, damals Kopien vom Source Code gemacht.
Ja, die 2008 Beta.
Ja.
Das ist cool, dass das jetzt die aktuelle Version ist.
Was?
Die 2010er ist die 2008 Beta ungefähr, vom Base Code.
Ja.
Grundcode Grundquellcode.
Grundquellcode.
Du weißt, was ich meine.
Ja, jedenfalls hat der damals mal versucht, das zu verkaufen übers Internet. Ja,
hat nicht so funktioniert.
Hat nicht so funktioniert und das ist irgendwie mittlerweile im Internet aufgetaucht.
Weil so. Die funktionieren halt alle gleich, die Virenscanner. Also immer noch. Sie haben halt Signaturen und gegen die prüfen sie halt die ganzen Viren.
Gut, es gibt auch noch und Technologien, die da Heuristiken einsetzen.
Ja, das Problem ist, das wollen die Antivirenentwickler ja gar nicht, Antivirenhersteller ja gar nicht haben, weil wenn sie eine gute Heuristik hätten,
dann sind sie obsolet,
haben sich selber obsolet gemacht, was schon doof ist.
Nee, das ist tatsächlich.
Und dann können sie nicht jedes Jahr ihren eigenen ihre Updates.
Das ist
bekommen.
Tatsächlich so, weil die verdienen ja extrem viel Geld mit ihren Updates.
Ja.
Und wenn die auf einmal eine Technologie hätten, die nur anhand von Wahrscheinlichkeiten und Heuristiken böse oder schadhafte Programme erkennt.
Und Verhalten, sowas.
Dann müssten sie die ja gar nicht mehr aktualisieren und würden gar kein Geld mehr damit verdienen.
Das wäre ja schlimm.
Ja, darum machen sie es nicht.
Ganz klar.
Ja, also gut, das aber ist dann sie ja immer noch sich auf Firewalls oder irgendwas anderes.
Ja, haben sie doch
anderes Schlangenöl.
Schlangenöl.
Ja, also Schlangenöl ist ja so ein Begriff für irgendwelche Dinge, die man für teuer Geld verkauft und die eigentlich effektiv nichts bringen.
Personal Firewalls.
Und dazu zähle ich auch Antiviren-Scanner und Personal Firewalls.
Also je nachdem, wie man es einsetzt.
Oder man baut einfach sichere Betriebssysteme.
Macht voll der Plan.
Da gab es übrigens einen großartigen Vortrag auf dem Kongress vom Andreas, wie heißt er denn, von andreas.org.
Keine Ahnung.
Ja, genau. Auf jeden Fall der.
Der hat einen Vortrag gemacht über sichere Betriebssysteme.
Unter anderem über Defense is not dead, hieß der. Und der hat da halt auch im Endeffekt über optimierende Compiler, die schon mal so Dinge ausschließen und Garbage Collection, wie man die richtig einsetzen kann und so weiter, einen Vortrag gehalten. Den kann man sich echt mal angucken. Also da ist viel dabei. Und da ging es im Endeffekt auch um sichere und bewiesene Microkernel-Betriebssysteme, wo tatsächlich mathematisch bewiesen ist, dass dieser Kernel sauber funktioniert.
Okay. Dass der hack-free ist, das finde ich ja voll gut.
Ja.
Ja, wir haben keine Hacks in unserem Source-Code. Wir haben bloß dieses Mal kurz Go-To gemacht und dann auch.
Nee, das war
gut, aber
das war tatsächlich so, die haben halt im Endeffekt einen Microkernel gebaut. Der hatte irgendwie nur 8000 Zeilen Code oder so. Das war, glaube ich, eine französische Uni, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und die haben den mathematisch durchbewiesen und der Code, der das getan hat, hat irgendwie 120.000 Zeilen Code. Mhm. Also,
Der Beweis ist länger. Hm?
Ja. Das Problem ist halt, das Ding kann halt immer noch nichts. Und eigentlich ist es ja nicht das Problem, dass der Kernel die ganze Zeit irgendwie geexploitet wird, sondern dass alles, was dranhängt, die ganzen Module, alles
Die Programme, die drauflaufen, irgendjemand, der halt sich auf irgendeinem Port lauscht, die ganzen Programme, die auf irgendeinem Port lauschen.
Der Mikrokernel kann genau das Richtige machen, aber wenn alles drumherum halt explodiert.
Da ging es auch darum, Dinge wie ein Capability-System einzuführen, dass man zum Beispiel Inhalte, die auf einem bestimmten Netzwerk, auf einer bestimmten Netzwerkschnittstelle reinkommen, dass die ein bestimmtes Label, also eine bestimmte, was ist denn da, wie übersetzt man das?
Gar nicht.
Bezeichnung.
Ja, so eine bestimmte Bezeichnung bekommen und die dürfen dann einen gewissen sicheren Bereich in deinem Betriebssystem gar nicht verlassen. So Geschichten. Also mal ganz andere Einsätze.
Ja, und wer soll das dann irgendwie maintainen? Wer soll das machen? Das ist halt total anstrengend, wenn du das für jeden Scheiß machen
Natürlich
musst.
Ist das total anstrengend, aber das ist so die einzige Möglichkeit, wirklich bewiesenermaßen sichere Systeme zu bauen. Also, und darum ging es in diesem Vortrag. Deshalb, also, wenn man mal ein bisschen über das Thema nachdenken will und auch so ein bisschen theoretische Informatik so mal Grundlagen hat, sonst versteht man das wahrscheinlich nicht alles, würde ich auf jeden Fall mal jedem empfehlen, das anzugucken.
Und wer sein eigenes Linux ein bisschen sicherer machen will, der kann sich mal SE Linux, also Security Enhanced Linux, angucken. Und
da gibt es immer coole Exploits gegen. Das ist voll interessant.
Was gegen
das
gegen
kommt
SE
auch von der NSA.
Ja.
Ja.
Ja, ja, okay, stimmt. Aber in Zusammenarbeit mit Red Hat und da an der Stelle müsste man jetzt mal wieder Red Hat vertrauen, dass die da nicht irgendwie Zeug zulassen. Es ist ja auch Open Source. Ist ja
es gab tatsächlich in der Vergangenheit ein paar Exploits
gegen SE Linux.
Genau.
Okay, aber trotzdem ist es
ist ein nächster Schritt auf jeden Fall.
Ja, also dann hast du halt bestimmte Regeln und der lässt halt die Programme nicht raus. Und oder ab Armor kann man sich auch angucken, wenn man da Ja. Ich hab's noch nie ausprobiert. Also weder SE Linux, ab Armor hatte ich mal am Laufen, aber und auch nicht so. Und
was hat's gemacht? Hat
der, nee, ich hab
dich sicher gemacht?
Ja, naja, gut, du hast ja dann auch, hast du vielleicht 2, 3 Programme, die da wirklich mit ab Armor Regeln laufen und der Rest halt nicht und dann bringt's ja. halt auch nichts.
Wow. Ja. Ja, das ist tatsächlich ein interessantes Problem, weil theoretisch wäre halt so ein Ping-Programm,
jetzt was, halt,
ja, was ja. irgendwie als Root ausgeführt wird, in der Lage, deine Festplatte zu löschen.
Ja,
oder
es greift ja auch auf die Festplatte zu, Ping zum
Beispiel. Ja, und da frage ich mich auch, wozu, ja. warum darf das weiß überhaupt?
Ja. Ja. Ja, da kann man auch mal so ein ich glaube, S-Trace oder sowas ist es auf Linux und D-Trace auf Mac laufen lassen. Da kann man auch schön sehen, was diese Programme alles so tun.
Ja.
Also, ja.
Andreas Burg hieß der übrigens.
Okay.
Kennt man vielleicht so aus dem CCC-Umfeld. Genau. So, wo waren wir denn?
Wir waren
bei Kaspersky war.
Genau,
Kaspersky.
Genau.
Ah ja.
Also genau, ich bin ja der Meinung, dass so Virenscanner und so Personal Firewalls im Endeffekt nichts Sinnvolles tun.
Ja, also wenn sie einfach nur installiert werden und dann ist vorbei, das bringt natürlich
ja, und Arbeit. Vor allem hat man halt noch mehr Software, die mit erhöhten Rechten läuft, die angreifbar ist potenziell. Das ist ja auch so ein weiteres Problem. Also je mehr Software man laufen hat, je mehr Software ist potenziell angreifbar. Hm. Und es gab ja auch in den letzten Jahren erhöht Angriffe tatsächlich gegen diese Virenscanner, wo dann im Endeffekt Schadroutinen ausgeführt wurden, die einfach nur darauf beruht haben, dass man gewisse Dateien mit einer gewissen Struktur diesem Scanner zum Scannen vor die Füße wirft und er dann anfängt zu stolpern.
Ja, da gibt es auch so, es gibt, ich glaube Norton macht das noch, die haben diese super versteckten Ordner, wo sie ihren Kram drin speichern und da speichern sich halt die Viren hin und sind dann halt weg vom Schirm. Ja. Nee, das funktioniert und das wird gemacht, ganz klar.
Also toll.
Und zu deinem Thema mit Firewalls und so weiter, also die Großen, die bieten, soweit ich weiß, auch Firewalls an. Also gerade ist Symantec und wie hieß der andere, McAfee? Die haben auch alle so...
McAfee ist irgendwer so gekauft worden, ne,
letztens. McAfee wurde von Intel gekauft vor kurzem.
Ja, genau.
Ja, da gab es diesen besser geworden. Witz, wo einer gemeint hat, so, ja, bei Intel, kauft mir mal einen Virenscanner. Ja,
genau. Ach so.
Ja.
Ja. Ups, haben wir gleich die ganze Firma gekauft.
Mensch.
Nee, die wollen alle Hardware-Firewalls,
Also Hardware-Firewalls, um ein komplettes Netzwerk zu schützen, die sind ja dafür konzipiert, die machen tatsächlich auch, also ich rede jetzt nur von diesen, diesen Personal-Firewalls, die man dann auf seinem eigenen, also die man auf dem System installiert, was man auch schützen will.
Ja, aber Intel will Sicherheit in Silizium, also gegossen, so.
Und Intel will auch Prozessoren verkaufen. Und was setzt ein Prozessor unter Last? Richtig, Firewalls und Virenscanner. Also, ich möchte da jetzt nichts reininterpretieren, aber ja.
Die machen dann so 10% CPU-Last plus. Einfach
auf jeden
so.
Fall.
Die haben einfach bloß dafür gekauft, dass die 10% mehr Last machen.
Die machen einfach 10% mehr Last, wenn du keinen Intel-Prozessor drin hast.
Nee, dann machst du 90%.
Nee.
Ich glaube, das gibt was auf die
Wir driften hier in die Verschwörungsecke ab.
Nee, dann kommt so ein Pop-Up, du musst einen Intel-CPU kaufen, um es zu benutzen.
Ja.
Sind ja die Microsoft-Sachen wie früher. Ne? Microsoft hat ja auch damals immer, du konntest ja nicht Microsoft Office auf einem DR-DOS auflaufen lassen oder nicht Windows nicht auf einem DR-DOS, obwohl ja früher, du brauchtest ja einfach nur einen DOS-Unterbau. Und da hat ja Microsoft auch gesagt, ich will hier nicht booten, kauf dir mal MS-DOS. Obwohl es theoretisch eigentlich gegangen wäre.
Ja.
Aber sie haben einfach eine Fehlermeldung geschmissen, so geprüft, ist es ein MS-Office? Nein? Dann will ich nicht.
Ja.
So verkauft man sein Zeug halt auch.
Ja,
also muss man ja irgendwie. Microsoft hat sowas groß gemacht.
Aber wo wir gerade bei Sicherheitsproblemen waren, da gibt es so gewisse Zahlen. Die mögen PHP und Java vor allem nicht.
Und Google Spreadsheets.
Und Google Spreadsheet, ja, das läuft ja auf Java.
Ja, voll gut. Aber da sieht man es halt sofort. Ich weiß nicht, ob tut es immer noch? Hast du mal einen ausprobiert?
Ich habe es noch nicht ausprobiert.
Na gut, dann können wir ja mal in deiner
Aber es geht, ich möchte diese Zahl jetzt nicht vorlesen, weil sie einfach riesig ist. Aber es geht da um um eine Fließkommazahl, die eine doppelte Genauigkeit braucht, also einen Double im Programmiersprech.
Und ich habe es tatsächlich gerade kaputt gemacht, es funktioniert noch.
Was hast du gemacht?
Ich habe diese Datei eingefügt und jetzt sagt er Working.
Okay.
Diese Zahl.
Wo hast du sie denn eingefügt?
Yeah. Und das hört jetzt nicht mehr auf.
Nee, er macht immer noch Working. Ich glaube, er ist jetzt einfach am Arbeiten.
Ja, jetzt damit hast du jetzt gerade wahrscheinlich einen kompletten Thread auf dem Server abgeschossen.
Nee. Der kriegt irgendwann einen Timeout.
Working. Ja, ich finde das lustig. Das ist tatsächlich eine Zahl, die, wenn man die PHP als Post-Parameter übergibt, also wenn man das in eine PHP-Datei, die Post entgegennimmt, wie so Formulare oder so weiter, wenn man die der Datei übergibt oder sowas ähnliches, wenn man die irgendwo einfügt, wo Java mit dieser Datei was machen muss, dann dann versuchen die, also nicht diese Datei, sondern diese Zahl, dann versuchen die diese Zahl zu runden und runden und runden und runden und kriegen es irgendwie nicht hin und laufen in der Endlosschleife.
Ja, also die Zahl als Zahl selber, als Double ist kein Problem, aber sobald du das Ding zum String machst, oder vom String zum Double.
Genau, also sobald man die irgendwie umwandeln muss und irgendwie darstellen muss oder so, da fängt es an, Probleme zu machen. Und vor ein paar Wochen haben sich da alle über PHP drüber lustig gemacht. Stellt sich raus, das hat Java auch.
Java haben auch dieses Feature implementiert, dass man Denial of Service ganz, ganz einfach machen kann.
Aber warum ist es nur diese eine Zahl?
Weil die gerade diese Correction Loop auslöst. Du fängst da an zu runden, wenn du das ausgeben willst. Und bei dieser Rundung, also von Double auf wieder auf String, hast du eine Loop, die
also eine Schleife.
Eine Schleife, die halt diese Zahl so lange korrigieren will, bis du sie darstellen kannst. Von dieser Double, von dieser 4 Byte Fließkommazahl zu diesem String.
Genau, weil man muss sich ja vorstellen, die Zahl wird ja im Hauptspeicher nur in Form von Bits dargestellt. Und das ist dann einfach ein 64-Bit-Bit-Stream. Also das ist einfach ein Strom von 64-Bit, der diese Zahl repräsentiert.
Ja.
Hier hat und wenn man den dann im Endeffekt als Text darstellen will, also als String, dann muss man den ja irgendwie runden.
Ja.
Genau. Und das ist dann im Endeffekt diese Schleife und gerade diese Zahl sorgt halt im Endeffekt dafür, dass diese Schleife nie aufhört zu runden.
Ja, das Coole ist, man kann damit auch den Compiler in eine Endlosschleife bringen und dann hat man immer eine Ausrede für nichts tun. Mein Code ist compiling, sorry.
Ja, das wäre dann wieder der obligatorische XKCD-Plug.
Genau. Mein Code ist compiling.
Mein Code ist compiling.
Für immer einfach, weil das halt eine Endlosschleife ist, was cool ist.
Ja.
Okay, also
das heißt, also wer nicht arbeiten will, der kann einfach sagen, okay.
Und Java programmieren muss.
Mein Compiler läuft gerade.
Oder PHP. Nee, PHP kids einfach nur. Das ist halt schon.
PHP ist ja in dem Sinne nicht kompiliert.
Ja, aber es wird interpretiert und dann fällt es halt runter.
Und was tut man jetzt dagegen?
Was macht man da? Man baut sich ein Skript, der nimmt diese Zahl und schmeißt sie gegen verschiedene PHP-Server und schaut, was passiert.
Ja.
und das packt man dann in seine Denial-of-Service-Toolchain.
Natürlich nur in Server, die man selber unter seiner Kontrolle hat. Ihr wisst ja schon, Hacker-Paragraph und so.
Ich meinte das natürlich von der anderen Seite aus. Das ist mir schon klar, dass man damit großen Schabernack betreiben kann. Wenn
was
ich jetzt
tut
so ein
man da?
PHP-Skript habe, was diese Zahlen entgegennimmt, damit irgendwas
Frage.
Macht.
Na, da gab es tatsächlich
gibt's
was
da irgendwie, in dem Artikel. Man könnte ja irgendwie einen Patch machen, nimm diese eine Zahl nicht an. Wenn das wirklich nur die eine ist.
Da man könnte diese Zahl einfach um einen
quick and dirty.
Um eine Nachkommastelle ganz weit hinterm Komma verschieben, dass es funktioniert. Dann wäre es ungefähr genau.
Da gab es, glaube ich, auch was in dem Artikel. Weil der hat ja auch den Artikel von dem davor gemacht, von dem PHP-Ding. Mhm. Und er hat hier, glaube ich, was geschrieben. Er hat gesagt, Update is a series. Update. Der Patch wurde schon gefixt. Tatsächlich. Auf PHP jedenfalls, auf PHP-Basis.
Gut, okay, für PHP war das ja auch schon vor ein paar Wochen, da haben die das mittlerweile dann halt einfach korrigiert.
Mhm, genau. Und was sie gemacht haben ist. Ich finde es gerade nicht. Aber die haben, ich glaube, die haben tatsächlich nach der Zahl geguckt und dann sollst du es halt filtern. Ich weiß es gerade nicht genau. Aber es
ist. Ja, sag mal so, dass ausgerechnet diese Zahl jetzt irgendwie eingegeben wird oder irgendwie berechnet wird, ist ja auch relativ selten.
Ja, aber man kann sie jetzt für
also jetzt Attacken benutzen. Jetzt kann man es halt ausnutzen.
Ja.
Genau, also genau. Muss man es vermutlich irgendwie auf eine Art und Weise filtern oder halt warten, bis da ein Update kommt, was genau. Das Ganze das repariert.
Ja, das Gute ist ja, das ist gerade nur die eine Zahl und nicht so viel mehr.
Okay. Das wäre schlimm, wenn es andere Zahlen gäbe.
Ja, zum Beispiel 2. Würde sagen.
Ja, schon dann hätte doof. Man ein Problem.
Ja, nee, aber es, da gab es, das hat man halt rausgefiltert, genau nach dem Kram.
So, dann
so.
To something completely different oder zu was ganz anderem.
Aber er ist immer noch am Arbeiten.
Ja, dieses Spreadsheet ist
oh, jetzt,
echt.
Jetzt ist er fertig.
Google has opened. Nee.
Jetzt fertig.
Nee, bei mir nicht.
Jetzt ist er gerade fertig geworden.
Ja, bei mir aber nicht. Ich habe die Zahl auch nochmal eingefügt.
Wow.
Das heißt,
total toll.
Morgen ja. Steht's BK auf vor der Tür.
Genau, ja. Weil du Zahlen eingegeben hast.
Ja.
Hackerzahlen. Genau. Das sind die Hackerzahlen.
Ja.
Ich so wie der Masterkey von Blu-ray zum Beispiel. Sind so Hackerzahlen, die man darf man einfach nicht sagen.
Okay.
Achso, willst du jetzt auf das Thema hinaus?
Echt?
Naja, wenn du schon irgendwie wenn schon bei Zahlen sind,
wenn wir gerade bei
Blu-ray, dann können wir gleich zu PS3 gehen.
Bei Sicherheitsthemen sind, dann könnte man hier eigentlich klar, auch gleich die PS3-Geschichte ansprechen. Ja. Felix.
Den Übergang hast du jetzt gar nicht gemerkt, oder wie?
Ja, der war so gut, dass ich das selber gar nicht mitbekommen habe.
Okay.
Apropos
die PS3 ist komplett offen.
Also gerade könnte man so sagen, ja.
Die PHP, die PS3 ist seit Version 3.41 offen. Das war vor knapp einem halben Jahr. Vor knapp einem halben Jahr. Wo gab es die ersten Angriffe gegen die PlayStation 3. Davor schon von GeoHot ein paar Wochen früher. Wo er so ein bisschen gezeigt hat, hier, ich kann mit dem, weil ich Linux habe, kann ich jetzt die PlayStation 3 angreifen. Und dann hat ja Sony sich entschlossen, dieses Feature des Linux auf der PlayStation 3 zu kicken. Das haben halt bestimmte Leute uncool gefunden. Es gab
ja, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, wir haben das, glaube ich, gerade als das die Entscheidung von Sony durch war, haben wir schon vorausgesagt, dass das dazu führen wird, dass diese Plattform komplett geöffnet wird, und zwar unfreiwillig. Und das ist ja dann passiert.
Ja, das ist auch ganz klar, dass das passiert.
Ich verstehe nicht, wie dumm man sein kann. Also von Sony-Sicht. Wie dumm.
Ich mein, Sie haben doch gesehen, dass es total gut funktioniert hat mit der PlayStation 3. Ja. Wenn du die Linux drauf hast, dann sind die Leute, die immer rumspielen, glücklich.
Also sagen wir es mal so, die Leute, die technisch in der Lage wären, da was kaputt zu machen, die sind dann zufrieden, weil die können ja ihr Linux drauf laufen lassen. Ja. Dann nimmt man ihnen das weg und dann werden sie aggressiv und müssen irgendwie ihre Energie in was anderes umsetzen.
Genau, und dann basteln sie so lange, bis es geht.
Genau.
Ja, jetzt geht's. Was hat der Hotz dann
diese
da
erlebnisorientierten, gelangweilten Menschen mit frühem bis mittlerem Alter mit erhöhtem Gewaltpotenzial.
Und Masturbationshintergrund.
Und Masturbationshintergrund.
Auf jeden Fall auch. Mindestens. genau.
Jetzt können wir die Sendung dann auch dann jetzt, wie war das?
Betriebssystem mit Distributionshintergrund.
Ach, so ja. Schön. Auf jeden Fall machen wir
dann
das.
Dann nennen wir die halt so.
Wir haben zwar gar nicht über Betriebssysteme geredet, aber hey, das ist ja.
Na, wieso? Die PlayStation 3 ist doch ein Betriebssystem.
Ja, auf meinem Laptop auch. Und wenn ich jetzt Laptop gesagt habe, wir haben über Betriebssysteme geredet.
Ja. Oder was?
Ah, okay. Jedenfalls, seit Version 3.41 gab es so USB-Sticks, die hast du in deine PlayStation gesteckt und dann hattest du die Möglichkeit, da halt deinen eigenen Code auszuführen, indem sie halt, also man konnte es nicht machen, weil alle Applikationen, die du auf der PlayStation laufen lassen kannst, nur die müssen signiert sein mit dem Masterkey von Sony. Und alles andere, was halt nicht so signiert ist, wird halt einfach nicht ausgeführt von der PlayStation 3.
Ja.
So, dieses Feature wurde in den ersten Angriffen einfach ausgestellt. Das heißt, ja, okay, dann muss halt nicht signiert werden.
Wir können mal erzählen, wie die das gemacht haben. Also die haben im Endeffekt den USB-Treiber tatsächlich angegriffen. Also die haben Geräte reingesteckt und die haben auf dem USB-Bus unerwartete Signalkombinationen geschickt, die der Treiber so nicht erwartet hätte. Und der hat dann praktisch es zugelassen, dass man da Code ausführt. Mit dem Code konnte man dann praktisch diese Funktion, dass er diesen diese Programme auf eine Signatur überprüft. Diese Funktion könnte man dann praktisch damit ausschalten.
Mhm. Genau. Na gut, aber jetzt würde Sony einfach den USB-Treiber-Port patchen? Oder
haben
ist der einfach
haben
so
sie
in,
gemacht?
Ja, haben sie gemacht. Und?
Hat funktioniert. Genau, irgendwie.
Ein paar Wochen?
Ein paar Wochen. Ja. Und dann gab es schon wieder die nächsten Angriffe auf die PlayStation 3, weil das Teil war zum Anfang offen, das heißt, du hast auch die Möglichkeit, dir den RAM anzugucken und alles, was auf der PlayStation so drauf liegt, kann man sich dann alles schön anschauen, kann man mal schauen, was der Sony überhaupt gemacht hat. Und dann,
da fleucht doch gerade ein Key durch die Gegend.
Genau, dann schaut man sich mal die Keys an, wie die Keys generiert werden und wo der Key herkommt und wie signiert wird und sowas. Und dann gab es auf dem 27C3 gab es dann einen Vortrag über genau dieses Thema und dann kam halt zum Schluss raus, dass die ihre dass die die Signierung komisch machen.
Sag mal so, die machen die Signierung nicht wirklich komisch, sondern die benutzen halt einen Algorithmus, der auf elliptischen Kurven basiert.
Ja, also eigentlich ein cooles Teil, kann man nichts sagen.
Also eigentlich total modern und total schnell und effizient und eigentlich super. Mhm. Nur, dass die Sicherheit dieses Algorithmus auf einer Zufallszahl beruht, die die muss geheim bleiben. Sonst ist das nicht sicher.
Also die Zufallszahl muss geheim
bleiben? Genau, also man hat im Endeffekt zwei Faktoren. Man hat einmal einen Schlüssel und eine Zufallszahl, aber wenn man die Zufallszahl kennt, dann kann man da
den Schlüssel
herausrechnen.
Genau, kannst du einfach die Gleichung ein bisschen umstellen und dann hast du deinen Schlüssel.
Genau, dann hast du dann halt irgendwie auf der einen Seite der Gleichung auf einmal deinen Schlüssel, wenn du die Zufallszahl auf der anderen Seite der Gleichung einsetzen kannst. Mhm. Und die Zufallszahl war halt irgendwie...
Nicht so viel.
7.
7 oder
2. Also zwei war, oder? Ja, oder 2. Auf jeden Fall überhaupt nicht sicher und halt, da hatten sie ein Problem.
Ja, jetzt hätten wir mal diese große Zufallszahl hier nehmen sollen, diese 2.
Genau,
halt 2 hoch.
Ja, das wäre auf jeden Fall besser gewesen.
Wahrscheinlich jetzt den Interpreter getötet in der
PlayStation. Genau, dann wäre vielleicht die PlayStation in der Endlosschleife gehangen, aber sie wäre dann
sicher.
Es wär doch auch mal eine Option, so eine Konsole in eine Endlosschleife schicken, wenn man merkt, da versucht jemand anzugreifen.
Das kommt ja alles. Mhm. Pass auf.
Okay, gut, ja. Aber jetzt wissen wir also den Master Key.
Genau, jetzt wissen wir den Master Key und dann gab es die ersten Custom Firmwares, das heißt, du hast deine eigene Firmware zusammengestellt, hast die dann selber signiert, weil du ja den Schlüssel hattest und hast die auf die PlayStation geschoben. Die hat die natürlich wohlwollend installiert, weil sie ja ganz sicher war, die ist ja signiert vom Master Key, also muss die stimmen. Und so hast du dann wieder dieses Feature ausgestellt, dass du alles signieren musst, obwohl du jetzt auch deine eigenen Applikationen alle signieren könntest.
Ja.
Also und zum Beispiel hast du ein geklautes Spiel und das willst du halt zu Hause spielen, dann signierst du das halt einfach, dein RIP und kannst es halt so spielen. Oder deine, weiß ich nicht, Browser, dein Webbrowser.
Ja genau, also die Idee war ja eigentlich, man will seine eigenen Programme und vielleicht noch irgendwie Webbrowser oder irgendwie Linux auf seiner PlayStation laufen lassen. Und das ging ja alles bisher.
Also bis vor einem Jahr.
Bis vor einem Jahr ungefähr, ja.
Ja, ja. Ja, ich glaube, so lange ist es her. Also ich habe ja eh schon überlegt, mir vielleicht doch mal eine PlayStation zu kaufen, einfach so als Blu-ray und für Linux und vielleicht kauft man sich dann auch mal ein Spiel oder auch nicht, ja.
Ja.
Aber nachdem die Linux rausgeschmissen hatten und
mit der Slim kam das ja schon.
Ja, genau, mit der Slim war ja dann eh vorbei. Und
dann haben sie es bei der alten ja auch noch rausgepatcht.
Genau, dann haben sie es da auch noch rausgenommen. Das war
nicht nett.
Aber jetzt könnte man sich glatt überlegen, wieder eine zu kaufen.
Ja, ja, also ich hab so das erste Mal von diesem Exploit gehört, hab gedacht, oh shit, ich muss jetzt unbedingt eine PlayStation 3 kaufen.
Und, hast du eine gekauft
schon? Natürlich. Genau da, wo es noch mit dem Stick ging.
Ja.
Jetzt geht's ja mit USB-Stick, wo du diese Firma einfach nur raufschiebst in den richtigen Ordner. Und er installiert die einfach, ohne dass du danach jeweils was machen musst.
Ah, okay. Ja, dann kaufe ich mir, glaube ich. Du hast eine Slim gekauft, oder?
Ich habe eine Slim gekauft.
Ah, ja, okay. Gut, nee, dann ist das, glaube ich, gebongt. Dann hole ich mir jetzt auch eine.
Ja, interessant ist halt, dass du im Endeffekt...
Was kostet die? Nochmal kurz.
250 kosten.
Okay.
Ja, interessant an der Angelegenheit ist ja, dass zum Endeffekt diese Open-Source-Leute daran gehindert haben, ihren Code darauf auszuführen und die dann im Endeffekt motiviert haben, das System zu knacken und dann im Endeffekt die ganzen Raubkopierer jetzt auch auf den Zug aufgesprungen sind und im Endeffekt die Arbeit, die jetzt diese Open-Source-Leute gemacht haben, einfach nutzen.
Also
und,
tatsächlich war es so, dass der erste Exploit von der kommerziellen Firma kam und die als
das
erstes...
Das war dieser USB-Stick.
Genau, das Feature war, deine Games zu backuppen und auszuführen. Also das war gar nicht so, dass es ganz am Anfang von den Leuten von,
ja, sagen wir es mal so, aber
die kam,
Leute,
sondern von Leuten, die Geld damit verdienen wollen.
Ja, aber die Leute, die das jetzt öffentlich gemacht haben, die Leute, die das im Endeffekt auf dem Kongress vorgetragen haben und so, das waren im Endeffekt Leute, die ihren eigenen Code darauf ausführen wollten.
Genau, die wollten coole Sachen machen.
Also dieser George Hotz, der ist ja auch kein Unbekannter, der hat ja nicht nur an der PlayStation gearbeitet, sondern das war auch einer derjenigen, die da am iPhone-Dev-Team welche der ersten so das iPhone aufgemacht haben. Und zwar richtig.
Ja. Genau, also der hatte Erfahrung.
Ja, und jetzt wollte er, oder will er sich, glaube ich, das Windows Phone 7
Windows
vornehmen.
Phone 7 Phone, genau.
Ja, Microsoft wollte den einstellen.
Ja, Microsoft wollte ihn auf jeden Fall mit ihm zusammenarbeiten. Ja. Gleich mal so, du willst
damit
ein experimentieren, hier hast du erstmal ein Phone, mach mal. Und erzähl uns mal, wie es läuft.
Der darf das jetzt erstmal nur machen, wenn er wieder an seine Rechner darf.
Ja,
ach so,
die haben seine Computer weggenommen. So weil es da so eine einstweilige Verfügung gab, weil im Endeffekt...
Was ist der Ami, oder?
Ja.
Schon mal
und
verloren.
Sony hat halt im Endeffekt gegen ihn verklagt und der Richter hat dann
irgendwie... Wäre nach Europa gezogen.
Gegen den Hotz, der hat dann halt so eine einstweilige Verfügung erlassen und jetzt darf er vorerst mal nicht an seine Computer und dann sieht man mal, wie das jetzt ausgeht.
Mhm. Also für den könnte es jetzt echt teuer werden. Also es ist echt scheiße von Sony.
Natürlich.
Also
die machen sich da lächerlich.
Die machen sich da jede Menge Feinde, aber das haben sie auch schon mit anderen Dingen getan. Ich glaube, Sony ist da irgendwie
Sony
beratungsresistent.
Ist einfach uncool geworden. Die waren ja mal irgendwie so der Trendsetter und mit Walkman und danach irgendwie eine coole Company und dann
jetzt sind sie evil.
Ja, dann haben sie mal angefangen, irgendwie Trojaner mit auszuliefern. Ach. Oder Rootkits.
Ja.
Kann ja mal passieren.
Huch.
war. Und jetzt verscherzen sich auch noch den ganzen anderen Rest. Ja. Traurig. Also, das ist echt blöd. Also ich meine, dann muss man halt auf die Leute zugehen und muss man halt irgendwie seine Produkte besser machen, dass die halt nicht gleich gehackt werden können.
Ja, genau. Jetzt hat so eine neue Version von ihrer Firmware rausgebracht. Die Firmware 3.5.6, also die 3.5.5 gab es Custom Firmwares vor. Das heißt, man konnte sich die auf seine PlayStation laden und dann konnte man ins Internet und die Games updaten und alles.
Mhm.
Jetzt haben sie halt die neue Version, das heißt, du kannst nicht mehr dieses PlayStation Network benutzen, sondern du brauchst die neueste Version, um das wieder zu benutzen. Und natürlich haben sich jetzt die Leute erstmal gleich wieder rangesetzt, um zu schauen, wie man das Teil jetzt aufmachen kann. Also die neue Firmware wieder hacken, dass man wieder ins Netz kann.
Mhm.
Und dabei, also nicht zwangsläufig bei diesem einen Artikel, den ich gelesen habe, ist halt aufgefallen, dass Sony ganz tolle neue Features eingebaut hat in ihre Firmware. Und zwar Remote Code Execution. Wie war nochmal die Übersetzung?
Fernwartung.
genau, sie haben...
Warte, da muss ich nochmal hier den.
Sie haben Fernwartung in ihre PlayStation 3 Firmware eingebaut.
So kann man das auch nennen.
Ja.
Und das ermöglicht halt allen möglichen Code, den sie halt dahin schicken, dann wird halt von der PlayStation 3 ausgeführt. Und zum Beispiel können die ja Diagnosetools starten, ob deine Firmware getempert ist, modifiziert ist. Das ist ein Anwendungsfall, aber die können natürlich auch deine PlayStation 3 bricken.
Kaputt machen. in einen Ziegelstein verwandeln.
Genau, in einen dummen Stein verwandeln. In einen dummen Stein. Und also das ist theoretisch möglich, praktisch wäre es natürlich nicht so cool für Sony, wenn sie alle PlayStation 3 bricken.
Das ja, alle vielleicht nicht, aber vielleicht
ja,
alle dann nur deine.
Ja doch, wenn
ja,
die jetzt
genau,
zum Beispiel sagen, sie möchten jetzt hier irgendwie ein bestimmtes Problem in den Griff bekommen und machen da was falsch und auf einmal startet keine der Playstations, die sie verkauft haben mehr.
Ja,
die Rückrufaktion möchte ich mal sehen.
Also was halt ein Anwendungsfall wäre zum Beispiel, du hast deine neue Firmware Custom Das heißt, du kannst deinen eigenen Code ausführen und dann wird es von Sony erkannt und dann sagen die, oh, jetzt schicken wir hier mal diesen Blue Screen of Death zu dir. Mhm. Auf deine PlayStation. Das muss ja noch nicht mal jede PlayStation sein.
Klar.
Sondern das muss ja bloß erkannt werden und genau, deine PlayStation muss halt darauf antworten. Das ist halt gerade noch das eine Problem, was es gibt. Man kann es nicht einfach rauspatchen als Custom Firmware, weil du da das Problem hast, du musst, die PlayStation 3 muss bestimmt antworten auf diese Anfrage, die von Sony kommen kann.
Mhm.
Also zum Beispiel, die sagt Sony, ja, wie sieht denn gerade deine Diagnose aus von deiner Firmware? Deine SHA-1 so, zum Beispiel. Dann muss die PlayStation 3 richtig antworten, also die kann nicht einfach nichts machen.
Mhm.
Und das ist gerade noch ein kleines Problem, aber ich denke, das wird auch gelöst. Da bin ich guter Hoffnung, dass dieses Problem auch noch hinbekommen wird von coolen Leuten, die sich da engagieren, die PlayStation 3 frei zu machen für alle.
Auf jeden Fall.
Genau, das war's.
Ja, aber das ist trotzdem ein starkes Stück.
Fernwartung, ja.
Ja,
Fernwartung ist schon interessant, auf jeden Fall.
Ja, das ist echt, also was die sich da auch erlauben.
Ja, interessant finde ich ja bei der Xbox, die haben ja tatsächlich Hardware mit drin, die
nach Hause telefoniert?
Nee, aber die dafür sorgt, dass man die Software, die da drauf läuft, nicht mehr downgraden kann, also keine alte Version mehr einspielen kann.
Ja.
Also die haben da so...
Bei der PlayStation oder bei der Xbox?
Bei der Xbox.
Bei der PlayStation haben sie jetzt sowas Ähnliches nämlich auch dabei.
Mhm. Also bei der Xbox ist tatsächlich so, sie haben da so E-Fuse, nennen die Dinger.
Ja, so ein kleines
Ding.
Das ist
super cool.
Das einfach, wenn man es kaputt macht oder durchbrennt, ne, dann...
Ne, das ist so ein Element. Und da hat man so ganz viele
Gatter.
So Gatter. Und die kann man per Software ansteuern und sagen, du Gatter, brenn jetzt mal durch. Und dann wird es durchgebrannt und es wird im Endeffekt bei jeder Aktualisierung von der Firmware, die ausgeliefert wird, wird dann da so ein Fuse durchgebrannt.
Mhm.
Und wenn das mal durchgebrannt ist, dann weigert sich die Xbox auch, ältere Versionen überhaupt zu starten.
Mhm. Genau.
Mhm. Aber es geht ja auch nicht beliebig lang, also.
Ja,
die haben da genügend eingebaut, dass es für ein paar Jahre reichen wird. Also ich glaube, so viele Updates werden die dafür gar nicht ausliefern.
Wenn du auf deinem CPU ein paar Millionen Transistoren hast, dann kannst du überlegen, wie viele Gatter da drauf sind. Hast du halt irgendwie 10.000.
Ich glaube, das ist halt auch was Ähnliches wie bei Festplatten. Da wird ja auch prinzipiell immer mehr Speicher ausgeliefert, als die Festplatte tatsächlich nach außen anbietet, falls da Blöcke kaputt gehen. Und das wird dann halt im Endeffekt schon so eingerechnet, dass es...
Klar. Also das ist kein Problem. Die sind da ausgerüstet für die nächsten 1000 Jahre bestimmt.
Bestimmt.
Und genau, also sowas Ähnliches gab es schon mal bei der Xbox 360, wo alle, die diese Xbox 360 geknackt haben, mal gebannt wurden von Xbox Live, war das, glaube ich. Und die haben sowas Ähnliches eingebaut, auch so Fernwartung in ihre Firmware. Und danach ist es halt so gewesen, dass die nachgeschaut haben, welche Kisten sind alle geknackt und die wurden halt alle nacheinander gebannt. Also es gab schon mal, das ist nichts Neues tatsächlich.
Und dann kannst du nie wieder mit den Dingen online gehen?
Also richtig.
Nie wieder?
Richtig. Also du hast dann du bist permanent gebannt von deinem Xbox 360 Netzwerk.
Okay.
Und das ist das gleiche bei Sony auch, also.
Also man kann dann halt nicht mehr mit online spielen.
Genau. Mhm. Du kannst normal spielen, das ist kein Problem, aber du darfst nicht mehr online spielen. Nie wieder.
Also, könnte so sein. Das haben sie jetzt noch nicht gemacht, aber es könnte so sein.
Nee, also bei der Xbox 360 wurde es so
gemacht. Aber bei Sony, bei der PlayStation
das ist natürlich das, was sie machen wollen.
Ja,
ist ja ganz klar.
Der nächste Schritt.
Aber ich das ist halt
anderes schon, haben sie halt keinen Zugriff mehr.
Ja, das ist halt aber jetzt schon aufgefallen. Also, das ist relativ schnell aufgefallen. Das heißt, mal schauen, wie sich die nächsten Custom Firmwares entwickeln.
Hm. Okay, dann
genau.
Kommen wir mal zu was ganz anderem.
Genau.
Wir waren letzte Woche im Kino.
Ich nicht, ihr wart.
Ja, also Felix und ich, wir waren im Kino.
Genau.
Was habt ihr denn geschaut?
Wir haben den neuen Tron geschaut.
Ja, Tron.
Tron Legacy.
Tron Legacy, genau.
Von Legacy.
Felix, wie fandst du ihn? Ich fand ihn toll.
Ich fand ihn super cool.
Also, man muss dazu sagen, in Tron geht man auch nicht rein, wenn man jetzt eine total tiefgreifende Geschichte oder irgendwie eine super tolle Handlung erwartet.
Sondern jetzt rechtfertigt du gleich. Sag doch erstmal was Schönes.
Also dazu kommt, ich sag jetzt erst das Schlechte und dann das
Gute. Ja, das ist nur, weil ich vorhin gleich gesagt habe, boah, ich habe so viel Schlechtes gehört.
Ich habe schon von ein paar anderen Leuten gehört,
der ist langweilig und keine Story und...
Also keine Story würde ich jetzt nicht behaupten.
Ja,
aber ganz langweilig. Ehrlich, ich fand ihn großartig und ich würd noch mal reingehen. Also,
schöne Bilder, aber ansonsten.
Ja, er hat zum einen mal einen super großartigen Soundtrack von Daft Punk.
Ja, die, auf jeden Fall. Und die haben Daft Punk in ihrem Video drin. Ja,
also das ist super genial. Daft Punk kommt tatsächlich in dem Film vor und deshalb muss man den einfach gesehen haben.
Auf jeden
also,
Fall.
Das ist schon mal der eine Grund. Das ist schon mal so das.
Das ist eigentlich einer der.
Ich würde es jetzt mal Killer Feature nennen.
Auf jeden Fall.
Also, die haben auf jeden Fall einen großartigen Soundtrack und.
Und sie haben den Dude.
Sie haben den Dude, also Jeff Bridges.
Ja, das ist super cool.
Auch sehr cooler aber Schauspieler.
Ich glaube, der kommt auf Deutsch besser, auf Englisch besser.
Ich glaube auch, ja. Also wir haben den leider auf Deutsch gesehen, weil irgendwie hier in der Gegend kein vernünftiges Kino den auf Englisch gezeigt hat.
Genau.
Doch, Scorso.
Corso.
Ich habe vernünftiges Kino gesagt,
das Corso ist schon
relativ
ist,
klein.
Die Leinwand ist, in großen Kino ist die Leinwand groß genug. Egal.
Ja. Wir haben den in 3D gesehen. War interessant, also war zwischendurch auch mal so stilistisch gesehen 2D. Mhm. Haben sie vorher auch hingeschrieben, so man soll sich nicht wundern. Es gibt ja dann so Szenen, die sind in 2D.
Oh, da funktioniert dann deine Brille nicht.
Ja, ja, wir haben dann auch mal so ein bisschen mit den Shutterbrillen rumgespielt, so Sensor zuhalten und so.
Ja.
Schau lustig. Auf einmal wird alles voll hell und so.
Ja.
Zurück zum Film.
Kommt ja auf die Technologie an, wie es 3D ist.
Ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt beides mal so gesehen. Ich habe mal dieses mit den Polfiltern gesehen, mit den Wegwerfbrillen und mit den Shutterbrillen. Und ich fand das mit den Polfiltern um einiges angenehmer. Also ich hatte so ein bisschen leichtes Kopfweh nach den Shutterbrillen.
Ja, die Shutterbrillen sind ja auch schwerer.
Ja, die sind ein bisschen schwerer und allgemein ist schon bisschen so für die Augen auch ein bisschen anstrengender, sich gerade auf den richtigen Punkt zu fokussieren. Ich habe dann teilweise irgendwie an Stellen hingeguckt und es war ein bisschen unscharf oder so.
Ja, also Pullfinder finde ich tatsächlich auch besser. Es gibt sogar noch irgendeine, was gibt es noch was anderes?
Ja, die ganz alten mit den rot-grünen Dingern.
Achso, nee, das meine ich nicht.
Aber das fällt mir gerade, es gibt auch tatsächlich
was Neues,
oder?
Was Cooles.
Du meinst den Typen mit den Elektroden an der Schläfe?
Nee.
Kennst du das?
Das ist super
scheiße. Ja, es gibt auf YouTube so ein Video mit so einem Menschen, der sich Shutterbrillen emuliert, indem er sich Elektronen an die Schläfe klebt und dann seine Augenlider so im Takt flackern.
Ja.
Eklig.
Ja, richtig.
Jedenfalls geht das auch.
Zurück zum Film. Also, ich finde, er hat die Optik vom ersten extrem gut getroffen. Und ich finde auch so diese ganzen, der ganze Stil, so dieses ganze, die ganze Ästhetik vom ersten wurde extrem gut getroffen. Und ich fand den eigentlich, also so vom Audiovisuellen her, fand ich den großartig.
Ja, ich fand Daft Punk einfach super cool.
Ja, also ich habe den Schauspieler, der in der Hauptrolle war, der war mir so ein bisschen unsympathisch.
Ja, Duschbag, wie würde man das übersetzen?
Schleimbeutel, keine Ahnung.
So ein bisschen.
Ja.
Schlappschwanz.
Ja. Nee, nicht Schlappschwanz. So.
Intimdusche. Du was? Nein.
Chaos.
Jedenfalls, nee, ja.
Schlappschwanz oder sowas.
Also ja. Es gibt Tron selber kommt doch bloß ganz kurz vor. Das ist ein bisschen schade.
Ja, also Tron selber kommt nur relativ kurz vor.
Ja. Okay. Aber es gibt einen dritten Teil.
Es wird einen dritten Teil geben.
Ja, du hast ja gesehen, Tron ist ins Wasser gefallen.
Hey!
Psst, nicht spoilern.
Na. Tron ist ins Wasser gefallen, kann ich wohl sagen.
Nee. Ja, man weiß ja nicht, was dann.
Deswegen habe ich es ja auch nicht gesagt.
Genau. Und, also ich finde, sie haben es nicht verbockt, was bei so einem Film wie bei Tron schon echt ein Kompliment ist.
Ja, zum Beispiel.
Weil Tron, als der rauskam, war halt wirklich ein Meilenstein. Ich meine, wann war das? 1982?
Ja,
ich meine, man muss sich das vorstellen, die haben damals die kompletten Computerszenen in Schwarz-Weiß aufgenommen und nachträglich
koloriert.
Damit die koloriert, also
war ja nicht wirklich Computer. Also das ist ja
trotzdem das Coole einfach. Dass das gerade nicht Computer war, sondern dass es von Hand nachgemalt haben.
Ja, und also die haben da tatsächlich zu der Zeit was geschaffen, was da nicht da war.
Ja, wurde dann aber auch schnell überrollt.
Genau.
Von der Technik, die dann später kam.
Und?
Das ging dann aber auch relativ schnell.
Ja.
Und ich finde, Tron Legacy hat es wirklich geschafft, einen extrem coolen Film ohne den Stil zu versauen hinzukriegen, und das ist schon ein extremes Kompliment. Also für jeden, dem der Einser gefallen hat, würde ich raten, da reinzugehen.
Ja.
Okay.
Also es gibt bestimmt auch andere Filme, wo man es verkacken könnte, also zum Beispiel Matrix oder so. Da könnte man es halt leicht verkacken, aber Gott sei Dank haben sie es ja noch nicht versucht. Ja,
Gott sei Dank gibt es keinen zweiten Teil von Matrix.
Nee.
Einen dritten gibt es auch nicht.
Ja. Wie einen dritten? Was meinst du?
Es gibt dazu bräuchte ja einen zweiten
Teil. Ja, ja. Das macht gar keinen Sinn. Es gibt weder einen zweiten noch einen dritten, ist schon klar.
Ja.
Das wird auch langsam wieder
Running Gag. Also ich fand es auch von der Optik her interessant, so diesen, also gerade diese Raumtransporter und so, die sehen halt exakt so aus wie im ersten, nur halt irgendwie mehr Details und so mit
mehr Leuchtis.
Mehr Leuchtis und ja.
Aber einfach Tron-Style, was halt schon cool ist.
Ja.
Was ich komisch fand, waren diese Fahrauto, diese Motorradteile, die nicht nur im 90-Grad-Winkel gefahren sind.
Ja, aber ich fand's cool, dass diese Speed Racer heißen die Teile
Speed Racer, das erinnert mich an einen ganz schlechten Film.
Ja, dass sie diese Teile jetzt auch dreidimensional fahren lassen. Also die fahren jetzt nicht nur, man kennt das ja aus dem ersten, die fahren immer
Generation.
So Snake-mäßig im 90-Grad-Winkel.
90 Grad, genau.
Und die fahren jetzt nicht nur im 90-Grad-Winkel, sondern die fahren so beliebig in beliebigen Schlangen und zwar über mehrere Ebenen verteilt. Mhm. Auch ganz interessantes
Setup. Das ist schon cool,
auf jeden Fall. Also ich lese ja auch gerade irgendwie, Tron Legacy ist ein durchgestyltes Musikvideo von Daft Punk
in
Spielfilmlänge.
Und
ansonsten
ist das ein Problem.
Ja, also nee, das ist da nix. Also
nix.
Ja, man, doch, so man darf in
diesem. Na gut, wenn du es gelesen hast, dann muss es stimmen.
Ich wollte jetzt nur hier nochmal Kritik anbringen, also negative Kritik.
Ja, wenn man den Film nicht gesehen hat, dann kann man das aber nicht machen.
Deswegen zitiere ich ja aus dem Internet.
Ja, das heißt, das Internet stimmt immer.
Nein, aber neben eurer Meinung muss ja auch noch Platz für andere Meinungen sein. Oh,
vielen Dank,
dass du meine Meinung. Darum habe ich ja angefangen mit dem Negativen.
Ja.
Ja, richtig. Also er hat keine weltbewegende Story und es ist jetzt nichts großartig, was
gut, aber
es ist optisch gesehen und vom Stil her großartig.
Ja. Also wenn man es mag, soll man reingehen. Und wenn
nicht, mit den meisten Sachen wahrscheinlich so.
Wenn nicht, dann halt nicht.
Genau,
wenn man sich mag. Also man sollte tatsächlich auch als Informatiker nicht versuchen, da irgendwas rein zu interpretieren, sondern das einfach als eine weitere Parallelwelt ansehen, in der irgendwas passiert. Und ob das jetzt im Innern von einem Rechner ist und ob die Charaktere, die da jetzt mitspielen, Programme sind, das sollte man mal außen vor lassen und einfach nicht sein informationstechnisches Wissen da reinbringen, weil das sonst
auch
macht
von Disney. Also,
ja, das ist ein Disney-Film, also.
Ja. Genau.
Ja.
Sollte man dazu sagen.
Genau. Ja, also man darf da nicht so tief gucken. Wenn man das nicht macht, dann denke ich.
Ja, gut, okay. Und dann gibt es immer wieder Leute, die wollen das Internet ausschalten.
Das gibt's.
Also haben sie auch gemacht.
Es gibt
also
tatsächlich
in Ägypten,
Leute.
In Ägypten ist aber wieder online mittlerweile, Ägypten.
Ja, seit heute.
Die haben es im großen Stil gemacht und die Europäer diskutieren noch drüber.
Ja, können sie endlich wieder lustige Katzen angucken auf YouTube.
Also die Österreicher wollen sowas demnächst auch machen können. Also so, dass man, unsere Infrastruktur wird angegriffen, wir schalten mal unser komplettes Internet im Land aus.
Aber ich finde, gerade Ägypten ist da ein extrem gutes Beispiel, warum man sowas nicht machen darf.
Ja.
Weil da war es ja im Endeffekt genauso, es hat sich eine Opposition gebildet und die waren drauf und dran, Mubarak aus dem Land zu treiben, mehr oder weniger, oder sind es immer noch. Und was macht man da als erstes? Okay, man schaltet das Internet ab und verbietet den Leuten irgendwie mit der Außenwelt zu kommunizieren.
Genau. Jede Kommunikation wird einfach platt gedrückt und dann totgeschwiegen und...
Ja, also lange Zeit war es ja so, am Anfang haben sie da so mal das Internet gekappt. Das einzige AS, was noch, also das autonome System, was da noch online war, war das, was an die Stock Exchange, also an die Aktien...
Aktienmarkt.
An den Aktienmarkt angebunden war. Das war eins der letzten, was da noch online war. Das war dann irgendwann überlastet und ging nicht mehr und ja.
Ja. Was ich auch gelesen habe, ist, dass der Spam, der weltweite Spam, um zig Prozent gefallen ist, als Ägypten vom Netz genommen wurde.
Interessant.
Also tatsächlich nicht unwesentlich klein, wie Ägypten halt ist.
Ja.
Nein, Ägypten ist gar nicht so klein. Aber die haben nicht so viel.
Deutschland ist
schon groß. Die haben einfach nicht so viel. Die haben halt viel Wüste.
Ja.
Und trotzdem ist da tatsächlich im relativ großen Teil der Spam gefallen.
Du meinst so wie da, als der weltweite Internet-Traffic gefallen ist, als
Q-Quest irgendwas kaputt gegangen ist damals?
Nee, oder was meinst du? Ich meine, als The Pirate Bay mal kurz offline genommen wurde.
Okay.
Ja,
genau
da.
Also Ägypten.
Weil The Pirate Bay ist auch so nicht so unbedingt so richtig groß, aber die haben halt auch viel Traffic.
Ja,
viel Traffic. Sagen wir es mal so, viel Traffic miteinander verbunden, weil die haben ja selbst nicht wirklich viel gemacht.
Genau, also die haben ja selber nur Informationen geliefert, wo man ja andere Leute findet.
Die sind ja nur so ein Tracker.
Tracker halt, genau.
Aber nicht so
ein Finder.
Ja, nicht so ein Trecker, wo man drauf sitzt und fährt, ne? Also ihr wisst schon.
Trecker fahren.
Du bist ein Schelm.
Ja. Ein Schelm. Ja, jedenfalls will Österreich auch sowas haben. Also die österreichische Regierung hätte gern so ein
Kill-Switch,
so ein Notausschalter. Ja.
Für die USA, für sowas auch.
Die USA haben sowas so bestimmt schon.
Die haben
sowas. Also insgeheim haben die sowas auf jeden Fall.
Das ist direkt neben den Naturwaffen. Und welche nehmen wir noch? Beide.
Moment. Bumm. Aus. Genau.
Ja.
Also ich glaube, die haben sowas.
Großartige South Park-Folge dazu.
Zum
ja. dann irgendwie
Internet Killswitch?
Ja, wo
ja,
das
genau,
Internet...
Ja, genau, zum D-Link. Zum riesigen D-Link gehen.
Nee, ist links ist.
Links ist auch, sorry.
Ja, wo das Internet auf einmal im ganzen Land ausfällt und sie dann irgendwann so vor so einem riesigen Linksys-Router stehen, der sieht tatsächlich aus so wie so ein WRT54G und den resetten müssen.
Genau, das sind den Stecker.
Aber ja, da sieht man dann, also...
Weil sie nur noch ganz wenig Internet haben.
Sie haben nur noch ganz wenig Internet, ja genau. Da gibt es dann das Internet-Refugee-Camp, also ja. das Internet-Flüchtlingslager, wo sie noch ein bisschen Internet haben.
Ganz bisschen Internet.
Ganz bisschen. Tropfenweise.
Ja, doch so.
Zurück zu Österreich, die wollen das auf jeden Fall haben und hatten auch irgendwie behauptet, ja, die Deutschen und irgendwie Europa will das auch und mussten dann auch wieder ein bisschen zurückrudern, weil zumindest Frau Leuthäuser-Schnarrenberger hat gesagt, ne, wollen wir nicht. Und ja, kann man nur hoffen, dass die bei ihrer Meinung bleiben, dass wir sowas nicht brauchen. Weil, ja, könnte schon schwierig werden. Die sollen lieber ihre eigene Infrastruktur genug sichern, da mal genug Leute einstellen, die da das Know-how haben.
Die Sache ist halt auch, wozu soll sowas mal eingesetzt werden? Also wann hat man wirklich das Bedürfnis, das Internet kurz abzuschalten?
Ja, weil wenn China sich überlegt, mal alle deutschen Rechner zu hacken.
Alle deutschen Rechner.
Ja, ja. Die sind mehr da drüben.
Wir haben mehr Hacker.
Nee, die da drüben sind mehr Leute. Also die haben wahrscheinlich.
Aber wir haben Gegenhacker und dann hacken sie sich gegenseitig und hacken die ganzen Computer gegeneinander.
Genau, das ist dann der dritte World War Cyber War.
Cyber War.
Das ist dann
genau.
Das
funktioniert.
Cyber
War. Aber ich muss euch enttäuschen, Hacking funktioniert so nicht.
Ja.
Sorry. Weil was passiert, wenn ein Computer gehackt wird? Ethernet-Adapter, raus. Und dann wird keiner mehr gehackt.
Ja, deswegen wollen die ja auch einen Notausschalter. Du hast es verstehen?
Aber
Angriffe auf das deutsche Internet können kein kein ernstzunehmender Grund sein, das Internet abschalten zu wollen. Nein.
Ja, aber das ist genau die Argumentationsbasis. Wir wollen unsere Infrastruktur schützen, weil die bösen Ausländer uns kaputt machen wollen.
Wir machen einfach Firewalls zu China und bam. Wir kappen einfach alle.
Die haben doch schon
die
große Firewall.
Die haben doch schon die große Firewall.
Ja, aber dann lassen sie nichts raus.
Genau, wir machen eine Gegen-Firewall. Wir firewallen sie gegenseitig.
Genau.
Und wir machen Intrusion Detection, alles. Wir machen es direkt ins Internet.
Nee, ganz ehrlich, das Internet funktioniert so nicht. Und das müssen Politiker erstmal verstehen.
Das ist aber auch echt
und
schwer.
Das verstehen die nicht. Die denken, an ihrer Grenze hört das Internet einfach auf.
Tut's halt nicht.
Genau, Grund, wenn man eine Revolution ist. Dann kann man wieder
das
Internet.
Also ich meine, das ist ja der einzige wirkliche Grund, wenn es um Machterhalt geht. Und das will man ja auf keinen Fall irgendwie unterstützen.
Also jedenfalls nicht in Deutschland.
Ja, auch sonst irgendwo nicht. Ich meine...
Was nicht? Gibt es irgendwo... Auf dem Mond?
Auf dem Mond.
Was gibt's da? Internet?
Ja, da gibt's
auch kein
Macht. Wer hat denn da gerade die Macht auf dem Mond?
Niemand.
Würde ich jetzt nicht sagen. NASA?
Nee, also.
Die haben da jedenfalls irgendwelche Sachen. Die haben zum Beispiel Spiegel.
Ja, super, sie haben da Spiegel.
Ja.
Auf dem Mond haben die Spiegel.
Natürlich. Ja, natürlich haben die Spiegel.
Echt?
Ja, darum haben sie herausgefunden, dass der Mond vor ungefähr 800 Jahren von einem großen Kometen getroffen wurde und deshalb eiert.
Ja.
Ist tatsächlich so.
Habe ich nicht mitgekriegt.
Und das Coole ist, dass für die NASA billiger ist, Daten auf den Mond zu schicken, als wenn du hier ein SMS schickst.
Auf den Mars.
Auf Mars. Das ist tatsächlich billiger für die NASA, als
die
wenn du hier eine normale SMS schickst.
Schicken also lieber eine SMS zum
Mars-Rover
als...
Nee, das ist teurer. Sorry.
Also eine SMS zum Mars-Rover wäre dann nochmal um Faktoren teurer wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Dann sagen wir hier 5 Euro.
Ja. Nee, aber das ist tatsächlich so, die haben da Spiegel und die können da mit Laser hoch und dann die Laufzeit vom Laser messen und damit wissen sie dann den Abstand, den genauen Abstand auf ein paar Zentimeter genau zum Mond und haben damit rausgefunden, dass der irgendwann mal vor ein paar hundert Jahren wahrscheinlich getroffen wurde und seitdem eiert. genau. Weil sich der Abstand so ein bisschen schwankt.
Genau. Okay. Ja. Also.
Ja, aber sicher, worum irgendwann werden wir gerade? Da auch, wir sind beim Mond.
Ach so, genau, Machterhaltung. Weil ja. Die NASA ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, sie sind ja nett. Und wenn man da das Internet abstellt,
naja,
ist alles... Wie, die NASA ist nicht nett? Wieso nicht?
Naja, also das ist alles eine Frage, also erstens sind es immer noch Amis und...
ja, okay, das heißt Amis sind der Teufel.
Nein, und wurden von so einem komischen Deutschen, der die Raketen irgendwie ganz groß benutzt hat, aufgebaut. Also, whatever.
Er meint Werner von Braun.
Ja, genau.
Tada.
Ja. Also, nur deswegen sind die
per se ja nicht wir gut. Wir waren beim Internet.
Also, wir waren beim Internet.
Sollten wir mal, wir sind gerade extrem bis zum Mond abgeschweift.
Das war gar nicht und, so weit.
Aber wo wir gerade beim Weltraum, aber also. Wo wir beim Weltraum waren, was ich mich überlegt habe, war, was ist denn da mit so Dingen wie Satellitentelefonen? Die haben ja mittlerweile auch Datenverbindungen, die können sie ja auch nicht auch einfach so kappen. Also wenn man da
könnten einen großen Schirm aufbauen, so einen
klar, Regenschirm.
Genau, so einen großen,
funktioniert dann
so einen großen Regenschirm, einfach mal so eine Plane über die ganze.
Ja. Finde ich gut. Wie heißt denn dieses Satellitentelefonnetzwerk?
Irgendwas mit E.
Skynet.
Nee.
das war was anderes.
Hätte aber gepasst.
Ja, keine Ahnung.
Ja, jedenfalls kannst du das theoretisch noch.
Ja, und da kann man halt im Endeffekt auch so Datenverbindungen aufbauen.
Die Frage ist, wer kann sich das leisten?
Ja, es gibt Leute, die können sich das leisten. Ja. Iridium
da
hieß es.
Da gab es im Segel-Podcast.
Genau,
vom
Chaos Radio Express.
Genau, Chaos Radio Express gab's, ja. Hat er davon erzählt. Dann, dass das wohl geht, also dass es vielleicht ein paar sich.
Ja, und man zahlt halt Minutentarife und zahlt da halt irgendwie, keine Ahnung, Dollar irgendwas pro Minute oder so, schon relativ teuer im Vergleich, aber wenn man mal ganz dringend E-Mails lesen will, dann geht das auch.
Mhm. Genau.
Genau, was die Ägypter da tatsächlich gemacht haben, die haben wieder X25 ausgepackt und haben sich übers Telefonnetz an andere Endpunkte eingewählt, weil sie das normale Telefonnetz nicht abgeschaltet haben. Mhm. Und die sind dann halt über normale Modemverbindungen wieder online gegangen.
Ja, das ist schon krass, oder?
Hackers auf Steroiden.
Ja, die haben ja dann...
gut, dass es noch Einwahlpunkte gibt.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja, ja und Google hat doch auch irgendwie angeboten hier...
das haben Twitter, sie nicht nur angeboten, sondern das haben sie tatsächlich auch umgesetzt.
Ja, nee, man konnte auch irgendwo anrufen und sich irgendwas vorlesen lassen oder so.
Das war eine Kooperation zwischen Google und Twitter.
Ja.
Und die haben dann im Endeffekt Google Voice dazu benutzt, wo man dann anrufen konnte, um Tweets abzusetzen. Und Twitter hat das dann im Endeffekt ins Netz gestellt.
Mhm.
Ja.
Okay.
Gut.
Jo.
Trotzdem ist es keine gute Idee, das Internet auszuschalten.
Kann man wieder erzählen, dass man gerade auf Klo war, zum Beispiel.
Ich glaube, die Ägypter haben mittlerweile anderes zu tun, als zu erzählen, ob sie
Auf Klo muss man trotzdem.
Ja, aber das musst du nicht twittern.
Das muss man nicht twittern.
Meinst du? Nee. Okay. Noch nie.
Doch. Es gibt wohl genug Leute, die das für wichtig erachten.
Mhm. Also ich habe noch keinen gelesen.
Ich habe Gott sei Dank auch keinen gelesen.
Ja, ist so.
Ich habe aber auch bis irgendwie 10 oder 20 Leute.
Okay, wir schweifen schon wieder ab.
Wir dürfen abschweifen.
Genau, wir dürfen das, wir haben Zeit.
Ich würd mal sagen, wir kommen schon gleich zu den Picks. Lassen dieses eine Thema dann noch aus hier.
Oh, was?
Nächste Woche rein.
Echt?
Oder nicht übernächste Woche. Mal gucken.
Oh.
Ja. Reicht. Gute runde Sache hier. Picks.
Picks.
Felix, du bist ja der Einzige, der einen Pick hat hier.
Ich habe zwei Picks.
Du hast zwei Picks, das ist gut. Achso, ich sollte irgendwas picken, wovon ich keine Ahnung habe. Der Chat hat irgendwas gemeint.
Richtig, aber, dann pickst doch einfach.
Ja, super.
Genau, ich habe tatsächlich zwei Picks. Das erste Pick ist Mausezahn, nennt sich das Tool. Und damit kann man Pakete relativ schnell forgen. Was heißt denn das jetzt schon wieder? Nee, nicht fälschen. Zusammenbasteln.
Zusammenbauen.
Man kann sich seine eigenen.
Oder was hast du gesagt?
Nee, forgen. Forge ist.
Fälschen.
Nein.
Doch.
Bullshit. Pass auf. Forge. Forge. Heißt Formen, Schmieden.
Ah, genau. Schmieden.
Nicht
fälschen. Okay.
Ich meine,
ja.
Genau, du schmiedest dir deine eigenen Pakete zusammen. Zum Beispiel sagst du, ich habe hier ein UDP-Paket. Wo ich einen bestimmten Payload.
Inhalt.
bestimmten Inhalt in dieses Paket schreibe, an einen bestimmten Server im Internet, aber nicht mit meiner Adresse, sondern ich sage, dieses Paket kommt von woanders her. Und wenn man das richtig macht, dann kriegt dieses andere, wo man sagt, wo das Paket herkommt, kriegt dann die Antwort zurück. Und die kann halt um ein Vielfaches größer sein als das, was man an Aufwand sozusagen reingeschickt hat. Und das kann man mit Mausezahlen machen. Das ist sehr effizient in einem Paket bauen und um einiges effizienter, zum Beispiel als Scapy, was es halt für Python gibt, was ich super cool finde. Genau. Schlagwort ist hier DNSSEC zum Beispiel.
Hatten wir vor ein paar Sendungen
angesprochen. Genau, das hatte ich schon mal angesprochen. Und ja, das sieht relativ einfach aus, was cool ist damit zu machen. Das zweite, was ich habe, ist TiddlyWiki. Das ist ein Wiki, was in einer eigenen, in einer großen HTML-Datei lebt und so als Informationslager für sich selbst, zum Beispiel auf einem USB-Stick oder auf einer Dropbox, lebt und du gehst da rauf, editierst dein Zeug, drückst auf Speichern und nur weil du diese eine HTML-Datei hast, funktioniert es halt auch auf lokal zu speichern. Und das finde ich halt schon ziemlich cool, weil du brauchst nicht einen Webserver und du brauchst keine Datenbank und du kannst das Ding versionieren, weil es halt eine große HTML-Datei einfach nur ist.
Und wie speichert es die Sachen in die HTML-Datei rein, was die mal geändert
hat? Okay, es gibt zwei Sachen. Es gibt einmal Java-Magie, also der lädt ein Java-Applet.
Die haben ein Java-Applet mit drin, okay.
Das ist die eine Möglichkeit. Das funktioniert, das brauchst du, wenn du ein Chrome benutzt zum Beispiel und ein Safari und ein anderes Dingsy. Und dann gibt es von Firefox gibt es die Möglichkeit,
ja, die haben eine File-API.
Eine File-API, genau, die zu benutzen. Und dann brauchst du dieses Java-Applet nicht mehr. Das heißt, du hast dann einfach diese Datei und die kann sich selbst speichern. Was ich halt super cool finde einfach.
Ja.
Ich bin es gerade am Benutzen über Dropbox und es funktioniert gerade doch echt gut. Und ich habe gerade das Problem gehabt, also ich habe ein relativ großes Kram einfach schon gesammelt, zum Beispiel zu Python-Programmiersprache, so ein paar Quirks und wie kann man das übersetzen? Quirk.
Mucken.
Eigenarten, Launen.
Ja, laut.
Sowas.
Ja.
Oder so ein paar coole Sachen, die man sich einfach merken will und dann vielleicht irgendwas später mal cool gebrauchen könnte. Oder man hat irgendwie Hardware, wo man bestimmte Treiber bestimmt modifizieren musste, damit die funktionieren.
Mhm.
Oder halt sowas. Einfach so eine eigenes Informationslager. Oder halt auch für To-Dos funktioniert das auch alles gut, weil das halt eine Datei ist, die halt super einfach verteilt werden kann. Genau, dafür benutze ich es gerade und habe ich vor 3 Tagen oder so angefangen. Werde ich auf alle Fälle, wenn irgendwie was kaputt geht, werde ich das auf jeden Fall auch sagen.
Okay. Jetzt,
aktuell läuft es aber echt gut. Genau, das sind meine 2 Picks.
Wunderbar.
Kleini, hast du was?
Ich habe was.
Ja, dann mach du mal.
Ich habe Dextify im Quadrat.
What? Was?
Ja. Das ist eine super tolle Webseite. Und zwar ist das ein LaTeX-Symbol-Classifier, nennt sich das. Da hat man einen Rechteck.
Hast du das Ding?
Da kann man mit der Maus Dinge reinmalen, Symbole. Und wenn man da fertig gemalt hat, dann zeigt er einem daneben zum einen an, wie das Symbol richtig aussieht und zum anderen, wie man diese Symbole in LaTeX-Dokumente einbetten kann. Also das heißt, okay, man kann da irgendwas machen, man hat jetzt irgendwie einen griechischen Buchstaben, wo man nicht weiß, wie man den eingibt oder irgendwie ein anderes Symbol und dann gibt man da jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich male jetzt hier mal
einen Penis rein.
Das habe ich nicht gesagt.
Ich habe es versucht, aber es sagt immer das Falsche.
Genau, ich wollte hier eigentlich ein Und-Zeichen reinmalen. Und ja, oder so ein Fragezeichen, was auf dem Kopf steht, oder griechische Buchstaben oder irgendwelche mathematischen Ausdrücke. Sollte natürlich in dem Textfeld sein.
Und es gibt das Ganze ist eine Webseite oder ein Programm, was mich nicht runterlädt?
Nee,
oder?
Das ist eine Webseite.
Okay.
Das habe ich schon vorhin gesagt. Das ist eine Webanwendung und genau, man schreibt da halt einfach oder malt da irgendwas rein. Und es zeigt einem dann gleich rechts daneben die richtigen Dinge an, die man dann da machen kann. Genau, man kann da zum Beispiel auch ein Mobiltelefon reinmalen, ja, und der zeigt einem dann das Lattich-Symbol für ein Mobiltelefon.
Ja, oder das von der Malteser.
Genau.
Ja, das ist zumindest coole Geschichte. Also er schlägt ja nicht nur eins vor, er schlägt ja
vier oder fünf vor.
Weil er es auch nicht so genau weiß.
Weil das ist natürlich manchmal
okay, der rechnet jetzt gerade eine Weile.
Was rechnet? Aber, du hast versucht, ein Mobiltelefon zu malen, der schlägt das nicht vor.
Smiley. Ja, keine Ahnung, wie ist das genau das Symbol für ein Mobiltelefon, das war jetzt geraten. Aber er kann dann zum Beispiel...
Also dein Mobiltelefon sah besser aus.
Aber er kann zum Beispiel auch Smileys und so.
Okay.
Ja.
Und dann... Das Latex-Symbol dazu.
Das Latex-Symbol für ein Smiley. Also wenn man sowas mal braucht, ja, der zeigt einem dann auch irgendwie so...
Female.
Taurus.
Taurus.
Ja. Also ein Stier-Symbol.
Mhm. Schick.
Genau. Und der zeigt dann halt immer die fünf, die am wahrscheinlichsten dazu passen an... Finde ich cool. Also ja, kann man auf jeden Fall, wenn man sowas mal braucht, einsetzen. Und ich fand es halt einfach schön, weil es tatsächlich funktioniert. Also bei vielen, was ich reingemalt hat, hat es tatsächlich funktioniert.
Okay, Dextify Quadrat.
Genau, kommt in die Shownotes und kann man dann angucken.
Genau, ich picke was der Chat mir vorgegeben hat, ich soll es picken. Ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nie benutzt, aber es sieht ganz cool aus. Heißt Temux.
Temux.
Temux ihr kennt ist
super.
Das? Ja. Okay, Temux, ja, super, dann könnt ihr das ja dann mir gleich
also
erklären.
Also Felix setzt das tatsächlich ein.
Ich okay, also das ist so ein bisschen so wie Screen, bloß, dass man noch ein bisschen mehr damit machen kann. Also
was macht denn Screen?
Was macht denn Screen?
Als Screen setzen wir hier als gegeben voraus, oder? Ich meine, kann ich...
Dann kannst du auch Temux jetzt
geben. Das ist ein Terminal-Multiplexer.
Ja, ein Terminal-Multiplexer. Jetzt muss mir trotzdem noch erklären, was ein Terminal-Multiplexer
also,
ist.
Also, wir haben ja so einen Terminal, also so eine Kommando...
Ein Terminal.
Ja, genau. Also,
da läuft eine Bash drin.
Da läuft dann eine Shell,
oder
drin,
Shell drin.
Und nochmal. Also eine Kommandozeile. Und da kann man Dinge eintippen. Und man kann zum Beispiel auch, so wie ich gerade, meinen Chat da drin laufen lassen. Wenn man dann irgendwelche textbasierten Programme hat, wo es jede Menge davon gibt. Also ich glaube, so IRC für IRC und MAT als E-Mail-Client sind so die bekanntesten.
Genau. Wenn ich dieses eine Ding jetzt aber gestartet habe, dann kann ich nicht viel damit machen, dann läuft
genau,
dieses eine Programm da drin.
Genau, dann ist im Endeffekt dieses eine Terminal, auf dem er das laufen hat, damit beschäftigt, dieses Programm anzuführen, auszuführen und Daten zu stemmen.
Ja.
Und was jetzt so Programme wie Screen oder Temux machen, das sind sogenannte Multiplexer. Das heißt, die laufen da drüber und man kann dann in diesem Screen oder Temux mehrere weitere Shells aufmachen. Genau. Und kann damit Tastenkombinationen dazwischen wechseln, kann genau das Ding sperren, dass man Passwort eingeben ja muss, um da wieder ranzukommen.
Das Gute ist halt, dass man normalerweise, wenn man kann ja auch normalerweise Sachen in den Hintergrund schieben.
Genau.
Und dann hat man halt alle Ausgaben in einem Fenster sozusagen. Und wenn man dann hin und her schalten kann, dann kann man zum Beispiel auf dem einen ein IRC laufen lassen, ein Chat-Programm.
Quassel.
Und genau, Quassel. Ein Quassel. ein Quassel laufen lassen und auf dem anderen ein
Mail-Programm
zum Beispiel.
Genau, oder man kann also sagen, okay, ich habe jetzt zum Beispiel ein Programm, das sollte dauerhaft laufen auf einem entfernten Rechner, über den man zum Beispiel mit SSH eingeloggt ist. Und der soll dann, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie mein Backup anstarte und ich aber weiß, dass irgendwie in der Zeit wahrscheinlich mein Rechner irgendwie vom Internet abgekoppelt sein werden muss, weil ich den irgendwie zuklappe und mitnehme. Mhm. Oder wenn das einfach lange dauert, dann starte ich das schon mal sicherheitshalber in einer Screen-Session, weil ich dann weiß, selbst wenn meine SSH-Verbindung jetzt unterbrochen wird, wird dieses Programm weiterlaufen.
Genau,
ich kann mich später wieder drauf einloggen und kann dann sehen, wie die Ausgaben waren und so weiter. Und man kann halt im Endeffekt da ganz viele tolle Sachen machen und das ist zum einen ein Sicherheitsmechanismus, zum anderen halt irgendwie zur Bequemlichkeit, weil genau man will jetzt nicht 1000 Fenster
ja
verwalten.
Oder wenn du gerade ein Update updatest deinen Server oder so, wenn da die Session weg ist, ist es halt auch blöd.
Zum Beispiel.
Und deswegen macht genau man immer gleich erst ein Screen auf oder man kann auch ein Temux aufmachen und auch sowohl bei Screen als auch bei Temux kann man dann auch so sagen, okay, ich will jetzt auf einer Ebene weil wir horizontal einfach mal unten eine
genau, also
Shell
kann,
und oben eine Shell
also
oder sowas.
Man kann das Bild, was einem angezeigt wird, aufteilen und kann dann in jedem Teilabschnitt von dem Terminal eine andere Shell laufen lassen. Der Unterschied zwischen Screen und Temux ist in dem Fall jetzt, dass Screen das nur auf der vertikalen kann.
Ja, eins, es kann bloß eins immer.
Ja. Vertikal ist hoch, runter.
Ja, genau,
hoch,
genau.
Und links, rechts, also horizontal, das kann T-Mux im Endeffekt auch. Und dann hat man im Endeffekt in T-Mux die Möglichkeit, seine Fenster, ähnlich wie bei so einem Tiling Window Manager, beliebig aneinander zu fügen und zu vergrößern, zu verkleinern und alles.
Was halt interessant ist für T-Mux noch ist, läuft als Client-Server, das heißt, man startet sozusagen zuerst den T-Mux-Server und connectet sich dann mit einem Client da drauf und macht dann halt irgendwas, macht zum Beispiel eine neue Session auf oder sowas. Und Screen ist halt so, das läuft halt als eine einzelne Instanz. Das heißt, wenn du noch einen Screen machst, dann hast du halt zwei Instanzen.
Ja.
Und das ist halt ein großer Unterschied, den es so gibt. Und
geht es dann theoretisch auch übers Netz?
Was theoretisch übers Netz, was meinst du?
Ja, dieses Client-Server-Prinzip, oder ist das nur lokal?
Wüsste ich jetzt nicht, vielleicht. Okay. Aber man kann sich auch per SSH drauf
verbinden. Ja, klar. Dann. Aber ich wollte wissen, ob es da ein eigenes
eventuell Tool gibt. Okay. Eventuell.
Und ob es auch verschlüsselt ist.
Unwahrscheinlich.
Naja. Ja, aber dann...
Aber deswegen macht man es über das SSH.
Ihr wisst ja, Unix-Philosophie und so. Ein Tool macht eine Sache gut und die dann wirklich gut.
Genau. Genau, man kann, ich weiß nicht, wie das bei Screen ist, man kann bei T-Mux relativ leicht über sozusagen über ein anderes Terminal so so Kommandos an die verschiedenen T-Mux-Sessions versenden. Ich weiß nicht, wie einfach das bei Screen ist.
Das geht, glaube ich, um ehrlich zu sein, noch
nie gemacht. Also was halt cool ist für ein Startup, also du startest ein sozusagen deinen Computer und der macht dann so die T-Mux-Session auf und machst dann die ganzen anderen Sachen und startet die alle schon mal und dann hast du halt auf einmal eine...
Du meinst dann so ein automatisches Programm starten, mehr oder weniger?
Ja, das habe ich bei mir jetzt gerade am Laufen. Geht bestimmt mit Screen auch. Das Teil ist ja schon so
das
alt.
Das kann man mit Sicherheit irgendwie
skripten. Aber Screen ist halt auch eine ewig lange Zeit nicht weiterentwickelt worden.
Deswegen benutzen wir auch T-Mux, weil das vorher der heiße Scheiß gerade ist.
Ja, okay. Aber Screen wurde irgendwann mal ich glaube, in letzter Zeit kamen wieder ein paar neue Patches dazu. Doch, ich glaube, irgendjemand hat es so übernommen und hat einfach mal wieder was gepatcht. Aber ja, das ist
einfach fertig.
Aber Screen ist, es ist so wie Tech irgendwie, es geht halt irgendwie...
Gegen Pi.
Genau. Gegen irgendwas. Aber ich glaube, es gibt wieder Maintainer dafür. Ja, guck mal, letzter Release war 2008.
Apropos Tech, wenn wir jetzt gerade bei den Empfehlungen sind, da kann ich noch das Video von Donald Knuth empfehlen, wo er so mal im Scherz einen Vortrag gehalten hat, wie jetzt die nächste Generation von Tech aussehen wird, so von wegen, ja, XML-basiert, und er hat sich da im Endeffekt nur
über die Services
und Web-Services und er hat sich da im Endeffekt...
Service-oriented Architecture.
Ja, und es muss irgendwie Zahlen unendlich groß darstellen und es muss irgendwie Schrift von bis zu 5 Meter Höhe darstellen können. Ja,
voll
so.
Gut.
Ja, also das könnte man natürlich auch verlinken. Das ist so ein Vortrag, den er da mal gehalten hat. Letztes Jahr war das, glaube ich, wo er sich mal so ein bisschen über die komplette Industrie lustig machte, das so. Genau, und dieser Name, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. iTech, also wie iPhone und so, aber den muss man, wenn man den sagt, muss man dann gleichzeitig mit der Glocke klingeln, weil sonst ist die Voraussetzung, dass man den Namen sagen darf, nicht gegeben.
Ja.
Und man muss dann immer so, dling, iTech.
Genau, Techs. Ja. Ist, weil er hat sich dann angepasst, weil es konnte keine
Ahnung. Achso, Text,
Text. Man darf es dann auch nicht mehr als Tech aussprechen, sondern Text.
I-Text.
Bling. Bling. Und das Lustige ist, jedes Mal, wenn er den Namen sagt, macht er das mit der Glocke tatsächlich.
Das ist super gut.
Also das ist einfach super amüsant. Und Donald Knuth, wer den nicht kennt, also der hat The Art of Computer Programming geschrieben und hat sich für diese drei Bücher, Tech ausgedacht, weil er mit allen anderen Lösungen nicht arbeiten konnte und hat sich einfach mal ein paar Jahre hingesetzt und hat Tech dafür, also sein eigenes Textsatzsystem geschrieben, damit er seine Bücher vernünftig
mit
bauen
und
kann.
Und zigtausend Studenten damit verbrannt einfach.
Ja, wahrscheinlich. Aber das ist so, also...
Wenn du die hast, dann benutzt du die.
Leute. Genau.
Okay, ja. Machen wir Schluss?
Machen wir Schluss.
Klappe zu, auf den Tod?
Ja. Finde ich gut.
Ja, genau. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne Zeit. Passt auf euch auf. Bis
dann.
Dann.
Genau.
Okay, tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao.
Okay.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ja.
Gut.
Ist jetzt Bonus-Content.